ich begrüße Sie. Einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Schön, dass Sie um die Uhrzeit alle schon da sind. Könnten sich manche alle Beispiel daran nehmen. Guten Morgen. Ach, wir haben schon. Guten Morgen. Morgen. Ich grüße herzlich die Bundesratsbank. Sie wissen, Sie können, wenn Sie wollen, gerne reden. Also ich freue mich schon aufs Thema 1. Ich glaube, da hätte der Bundesrat auch einiges zu sagen. So. Amtliche Mitteilung um die Vorlagen, die erst gestern oder Abend oder heute Morgen verteilt wurden, dennoch schon heute beraten zu können, ist vereinbart worden, dass von der Beratungsfrist abgewichen werden soll. Da Sie einhellig wünschen, die Beratungen heute fortzusetzen und abzuschließen, soll auch für den Fall, dass in der zweiten Beratung der Gesetzentwürfe Änderungsanträge angenommen werden, ohne Unterbrechung die dritte Beratung erfolgen. Ich sehe manches, vor allem, dass Sie einverstanden sind, dann ist das jetzt so beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über verbindliche Vorgaben zur Reduzierung von Diskriminierungsmöglichkeiten bei Bewerbungen für die Behörden des Bundes. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der PEV vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 24 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist es so beschlossen. Denke übrigens bei diesem Thema an Elisabeth Selbert. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer das ist. Wenn nicht, ja, Sie wissen das sehr gut, wenn die Männer nicken. Frau Selbert hat nämlich dafür gesorgt, dass es den Artikel 3 des Grundgesetzes gibt. Bitte nachlesen, wer ihn nicht kennen sollte oder vergessen hat. So, entschuldigen Sie, eigentlich soll ich Sie ja jetzt aufrufen. So. Und ich gebe das Wort zum Thema chancengleiche Bewerbungen Herrn Kollegen Emil Wolf von der GP-Partei.
Ja, chancengleiche Bewerbung. Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erster Redner an diesem Tage habe ich die Ehre, Ihnen unseren Gesetzentwurf zur Reduzierung von Diskriminierungsmöglichkeiten bei Bewerbungsverfahren für die Behörden des Bundes näher zu bringen. Ein elementarer Grundpfeiler unserer Demokratie ist die Gleichberechtigung aller in unserer Gesellschaft. Wie im Grundgesetz festgehalten, sind sowohl Männer als auch Frauen bei uns gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat, seines Glaubens oder seiner religiösen und politischen Ansichten bevorzugt oder benachteiligt werden. Alles andere wäre reine Diskriminierung. Und gegenüber unseren eigenen Bürgerinnen und Wählern schlichtweg unfair. All das steht in den Grundregeln unserer Demokratie und genau das haben wir bereits im August 2006 im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz festgehalten. Und wir waren uns alle einig, dass dies so richtig und äußerst wichtig für unsere Gesellschaft ist. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre und die Gegenwart zeigen, dass dies sich leider in der Realität so nicht wiederfinden lässt. Genau deshalb ist es essentiell, dass wir einen weiteren Schritt nach vorne machen und Chancengleichheit nicht nur immer und immer wieder versprechen, sondern sie in der Realität umsetzen. Gerade der Staat und auch die Regierung, die heute leider nicht anwesend sein kann, hat hierbei eine wichtige Vorbildungsfunktion, die er erfüllen und nutzen sollte. Dennoch wollen wir die Privatwirtschaft nicht bevormunden, sondern zeigen, dass gleiche Chancen bei der Bewerbung im Endeffekt zu einem besseren Qualifikationspool führen und dazu eine bessere Gesamtleistung erzeugen. Jeder Mensch hat bei uns das Recht, etwas zu leisten und somit seinen Beitrag zur Gesellschaft zu erbringen. Deshalb appelliere ich an Sie alle, Ihrem Bewusstsein treu zu bleiben und mit diesem Gesetzesentwurf eine deutliche Verbesserung zu bewirken. Auch für die BP ist dies von klarem Vorteil, denn es betrifft wirklich jeden von uns.
Denken Sie an die Redezeit, bitte.
Einen Satz habe ich noch. Stimmen Sie bitte für diesen
Maximal.
Antrag. Stimmen Sie bitte für diesen Antrag für Fairness in unserer Gesellschaft und eine gerechte Demokratie. Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Kollege Wolf. Also bei uns hat sich die Bundesregierung nicht entschuldigt. Das heißt, es gibt durchaus Argumente, warum sie da sein könnte oder sogar müsste. Das werden wir im Ältestenrat klären. Nächster Redner. Nächster Redner für die BP, Theodor Samsa. Herr Samsa, bitte.
Hochgeschätzte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir fest vorgenommen, mit etwas Positivem zu starten. Und ich möchte Ihnen zubilligen und wir als BP erkennen auch an, dass Sie ein wichtiges Problem ansprechen. Diskriminierung im Arbeitswesen und im Bewerbungsverfahren ist ein virulentes Problem. Wir wollen es lösen und wir bekennen uns dazu eindeutig. Das Problem ist jedoch, das Problem, und das ist der springende Punkt, Sie lösen es nicht, Sie wollen nur Probleme verschieben. Wenn eine Diskriminierung vorher möglich war im Rahmen der schriftlichen Bewerbung, so ist sie mit Ihrem Vorschlag immer noch möglich im Bewerbungsgespräch. Unter denselben fadenscheinigen Argumenten, doch dieses Problems nehmen Sie sich nicht an, Sie verweigern sich einer Lösung und Sie wollen es nicht anerkennen, dass man auch da etwas hätte tun müssen, etwa durch paritätische Gremien. Ein weiteres Problem, meine verehrten
Herr Kollege, Kollegen, darf ich Sie kurz unterbrechen? Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung?
Gerne.
Bitte, Sie können es ruhig hochnehmen. Da brauchen Sie nicht so. Genau.
Ist es nicht so, dass wir in diesem Gesetzesentwurf über Vorurteile reden und nicht über das Bewerbungsverfahren an sich? Wir reden darüber, dass Vorurteile, die aufgrund von Hautfarbe, von Geschlecht, von Alter, von Geburtsort, von Wohnort oder von der Schulform abhängig sind, die wir in dieser menschlichen Ebene in einem Bewerbungsgespräch nicht unbedingt haben, hier versuchen abzuschaffen. Es geht nicht um das Bewerbungsverfahren oder sehen Sie das anders? Es geht auch um die Vorurteile, oder nicht?
Darf ich Sie bitten, stehen zu bleiben, solange die Antwort kommt. Vielen herzlichen Dank. Herr Kollege, bitte.
Mit Verlaub, ich halte die Einschätzung für reichlich naiv, dass jemand, der rassistisch, frauenfeindlich oder sonst wie menschenfeindlich eingestellt ist, diese Diskrepanzen fallen lässt im Bewerbungsgespräch. Deswegen ist Ihr Gesetzentwurf nicht weitreichend genug. Das war der Punkt und ich glaube, da sind Sie auch eine Antwort schuldig geblieben. Weitere Bemerkung zu dieser sogenannten Lösung. Ein weiteres Problem ist nämlich, dass sie nichts anderes als ein Bürokratiemonster ist. Es werden Strukturen gebraucht, die aber keine Lösungsorientiertheit bilden. Es werden Probleme aufgebaut, ohne dass sie einen Nutzen haben. Sie wollen Kennziffern einführen, sie wollen getrennte Verwaltungswege einführen. Das ist nicht zielführend, das ist nicht mit uns zu machen, eine Mehrbelastung ohne Mehrnutzen. Das ist schlicht widersinnig. Zum Dritten zeugt es doch von einem Menschenbild, eine Bewerbung. Da geht es doch darum, Stärken zu betonen. Was macht einen Menschen besonders? Ein Mensch ist mehr als nur seine Leistung. Ein Mensch besteht aus individuellen Charakterzügen, aber die werden komplett ignoriert, wenn man nur sich darum kümmert, dass ein Mensch aus Leistungen, Kennziffern und irgendwelchen Zahlen aus Schulzeiten besteht. Das wollen wir nicht. Das ist nicht unser Menschenbild. Schlussendlich ist es ganz klar, wir lehnen diesen Antrag ab und jeder, der irgendwie einen Funken Verstand in unseren Augen hat, sollte uns gleich tun. Denn ein Gesetz, das keine Probleme löst, sondern nur neue Probleme schafft, hat es nicht verdient, ein Gesetz zu werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Samsa. Ich habe gesehen, dass einige Kollegen sich gemeldet haben oder Zwischenfragen stellen wollen. Angesichts der knappen Zeit lasse ich nur maximal eine Zwischenfrage pro Rednerin zu. Und mit dem Funken Verstand, Herr Samsa, da wäre ich vorsichtig zu unterstellen, dass es welche gibt, die anderer Meinung sind und keinen Funken Verstand haben. So, schöne lebendige Debatte. Nächster Redner, Frederik Marquardt für die Partei für Engagement und Verantwortung. Herr Marquardt, bitte.
Ja, liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Staat muss die Bürger in ihrer Vielfalt ernst nehmen und gleiche Rechte für unterschiedliche Menschen sichern. Dabei soll der Staat nicht bevormunden, sondern dienen. In der Vergangenheit wurde die Bundesrepublik Deutschland massiv von Einwanderung geprägt. Trotz zahlreicher Integrationsstrategien ist es uns bis heute noch nicht abschließend gelungen, Diskriminierungen bei Bewerbungen und der Berufswelt vollständig zu beseitigen. Im Jahr 2006 hat der Staat im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes Regelungen getroffen, um Benachteiligungen in Beschäftigung und Arbeit aufgrund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Die Praxis zeigt uns, dass insbesondere im ersten Schritt des Bewerbungsverfahrens immer noch Diskriminierungen täglich stattfinden. So werden Betroffene im Bewerbungsverfahren vorschnell aussortiert und haben daher gar nicht erst die Möglichkeit, ihre individuellen Fähigkeiten und vor allem auch Stärken in einem Bewerbungsgespräch unter Beweis zu stellen. Diesen Zustand kann die Partei für Engagement und Verantwortung nicht länger akzeptieren. Der vorliegende Gesetzentwurf basiert auf dem V in unserem Namen, der Verantwortung. Daher wollen wir Diskriminierungsmöglichkeiten bei Bewerbungen reduzieren. Dabei kann der Staat als Vorbild für die Wirtschaft dienen, ohne private Unternehmen zu bevormunden. Die zunehmende Anonymisierung sorgt dafür, dass lediglich persönliche Fähigkeiten und die Ausbildung darüber entscheidet, ob ein Bewerber für eine Stelle in einer Bundesbehörde zu einem Vorstellungsgespräch geladen wird oder nicht. Das Gesetz hat Signalwirkung für die Wirtschaft und kann einen Vorbildcharakter einnehmen. Wir als PEV nehmen den allgemeinen Gleichheitssatz, den Sie eben auch schon erwähnt haben, aus Artikel 3 Absatz 1 unserer Verfassung ernst. Wir schaffen gleiche Rechte für unterschiedliche Menschen und nehmen sie in ihrer Vielfalt ernst. Wir nehmen ihre Qualifikation ernst und wir nehmen ihre Persönlichkeit ernst. Sollte das auch Ihr Letzter Satz. Sollte das auch Ihr Bestreben sein, bitte ich Sie, den Gesetzentwurf anzunehmen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frederik Marquardt. Der nächste Redner ist Pablo González für die Bewahrungspartei.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zu unserer Linken sehen wir die wohl planloseste Regierungskoalition, die dieses Hohe Haus jemals gesehen hat. Eine Koalition, die sich nicht einig werden kann und eine Koalition, die am Scheitern ist. Nein, ich lasse keine Zwischenfrage zu. Die GP hat im Innenausschuss den Koalitionspartner hintergangen. Und nicht nur das, sie hat auch die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft verraten und infrage gestellt. Und das geht nicht. Idealismus in der Politik ist was Schönes und was Gutes, was wir auch umsetzen können, meine Damen und Herren. Aber die GP hat mit der überall anonymisierten Bewerbung nicht nur für Behörden geworben, sondern auch für die Privatwirtschaft. Und das ohne Zustimmung seines Koalitionspartners. Und das ist hinterhältig und töricht, meine Damen und Herren. Individualismus ist in diesem Haus zusammen mit der Vielfalt wird hier über Bord geworfen. Dabei ist die Individualität das, was uns in Deutschland ausmacht, unser Land ausmacht. Anonymisierung maschinisiert den Menschen und wir sind keine Nummern, meine Damen und Herren, wir sind Menschen. Bewerber werden hier nur auf ihre Leistungen reduziert und diese bunte Vielfalt, die uns ausmacht, wird zu einer grauen und charakterlosen Masse. Bei Vielfalt und Individualität der Menschen ist für die Zusammenarbeit sogar sehr wichtig, denn Kompetenzen des Bewerbers basieren nicht nur auf ihre Noten und Leistungen, sondern eben auch auf ihren Charakter und ihre Persönlichkeit. Es fängt schon bei unseren Namen an. Wir alle haben einen einzigartigen Namen und das macht uns zu den Menschen, der wir sind und wir sollten uns nicht dafür schämen müssen. Wie kann also Individualität für die Behörde klar werden in der Bewerbung, wenn alles das, was dies ausmacht, untersagt ist? Gar nicht, kann ich Ihnen sagen, wird das hier sichtlich. Die Regierung hat sich immer stets bemüht, Kompromissbereitschaft zu zeigen durch das Vorbeugende des bürokratischen Aufwandes in § 3. Aber ich kann Ihnen sagen, dies gelang nicht. Es war das offensichtliche Versuch, etwas zu vertuschen. Es war keine Kompromissbereitschaft, es war der verzweifelte Versuch, die Koalition zusammenzuhalten, anstatt die Wählerschaft treu zu bleiben. Jetzt fragen Sie sich einfach nur, was ist Ihnen wichtiger, die Wählerschaft oder eine zerfallende Koalition? Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Vielen Dank, Kollege González. Ich bitte Sie wirklich, die Redezeit einzuhalten, sonst ziehe ich ab bei den nachfolgenden Rednerinnen und Rednern Ihrer Fraktion. Nächste Rednerin für die Für die Partei der Gerechtigkeit, für die Gerechtigkeitspartei, Eva Mayrose, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Mayrose. Ja, wo ist sie? Mayrose, ist auch schön. Gut. Frau Kollegin, entschuldigen Sie bitte. 2 Minuten.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Diverse. Es ist leider traurige... Es ist leider traurige Realität, dass in Deutschland Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Nationalität immer noch benachteiligt werden. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass Menschen in einer Gesellschaft friedlich und gerecht miteinander umgehen, erleben wir alle leider tagtäglich. Aber wie können wir das ändern? Unser Gesetz ist nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einer vielfältigen, chancengleichen und gerechten Arbeitswelt. Es ist egal, wie unbedeutend ein Schritt zu sein scheint. Jeder Schritt gegen Diskriminierung ist notwendig.
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von einem Kollegen aus der Bewahrungspartei?
Nein. Ein Beispiel: Frauen verdienen im Schnitt 22% weniger als Männer. Frauen sind in Chefetagen weniger vertreten, weil sie sich mit ihrer Familienplanung nicht einschränken lassen wollen. Wir als Vertreter des Volkes müssen in der Lage sein, hier als Vorbild fungieren zu können. Und deswegen ist dieses Gesetz unentbehrlich. Wir müssen zusammen, Hand in Hand, den steinigen Weg voller Umwege und Hürden in Kauf nehmen, um eine Gesellschaft ohne Vorurteile zu haben. Zukünftige Verbeamtete dürfen lediglich aufgrund ihrer individuellen Qualifikation, der Anstrengungsbereitschaft oder ihrer Leistung beurteilt werden und nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihres Alters oder anderen irrelevanten Eigenschaften.
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung?
Ja.
Ja, erstmal, um uns ein bisschen von manchen Positionen vielleicht abzusetzen. Wir hätten gerne, dass das Ganze auf die gesamte Marktwirtschaft übertragen wird. Jetzt die Frage, wie bekommen wir es hin, diese Art der Chancengleichheit für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ganz Deutschland übertragen zu können?
Wir hatten schon als Fraktion die Idee, dass wir das eben auch auf die Privatwirtschaft ausweiten wollen. Da wir aber nun mal mit unserem Koalitionspartner zusammenarbeiten wollen und die für eine freiheitliche, soziale Marktwirtschaft stehen, haben wir uns dagegen entschieden und wollen nur als Vorbild fungieren und zusammen dafür kämpfen, dass die Privatwirtschaft das von alleine übernimmt.
Darf ich noch mal darauf hinweisen, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie eine Frage stellen oder eine Bemerkung machen, dann gebietet es der Anstand hier in diesem Haus, den gibt es hier nämlich, stehen zu bleiben, solange die Antwort läuft. So, Frau Kollegin, Sie haben noch 11 Sekunden.
Oh, schön. Daher ist es nicht nur in meinem Interesse oder in dem meiner Fraktion, sondern es sollte im Interesse des gesamten Hauses sein, dass dieses Gesetz die Arbeitswelt für Verbeamtete neu gestaltet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner für die BP, Jasper Kürten.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, aber liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktion, ich würde Ihnen doch dringendst empfehlen, einmal statt sozialistischer Gleichmachungsliteratur einmal das Grundgesetz als Bettlektüre herbeizuziehen. Denn dann wüssten Sie nicht nur, dass wir mit Artikel 33 Absatz 2 bereits eine Rahmenbestimmung zur Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für Stellen des Bundes haben, sondern auch, dass es Artikel 2 gibt, welcher die freie Entfaltung des Einzelnen sichert. Als ich mir Ihren Gesetzesentwurf durchgelesen habe und ernsthaft feststellen musste, dass Sie für den Zeitraum der ersten Bewerbungsphase eine Ersetzung von Namen und persönlichkeitsstiftenden Merkmalen durch Kennziffern vorsehen, da kam mir das kalte Grauen.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Die Kollegin von der PEF war die Erste. Erlauben Sie die?
Nein. Ich komme aus Weimar, ich habe die DDR erlebt und in eine Zeit, in der Menschen um ihre Identität beraubt und durchnummeriert wurden, in die will ich, weiß Gott, nicht zurück. Es ist bezeichnend, wie Sie mit der Verantwortung, Diskriminierung abzubauen, umgehen. Dieses Gesetz ist nur der Grundstein für weitere Antidiskriminierungsmaßnahmen, hieß es ihrerseits. Nun ja, wer auf Sand baut, kommt selten weit. Wir erleben hier ein nahezu beispielsloses Stück Symbolpolitik. Statt die bestehende Problematik zu beseitigen, wollen Sie nur den Schein wahren, irgendetwas getan zu haben und verschieben eine mögliche Diskriminierung aus der Bewerbungsmappe rein ins Bewerbungsgespräch auf Kosten von Personalentscheidern und Steuerzahlern. Menschen sind gleichwertig, aber in keinem Fall gleich. Dies ignorieren Sie rücksichtslos und haben in den Ausschüssen nicht auf guten Rat gehört, sondern diesen ohnehin schon fehlgeleiteten Gesetzesentwurf rigoros ausgeweitet. In unseren Augen und in den Augen aller, die das große Ganze im Blick haben, der komplett falsche Weg. Die BP lehnt diesen Gesetzesentwurf entschieden ab. So kann der Staat einfach nicht mit seinen Angestellten und allen, die es noch werden wollen, umgehen. Ich danke.
Vielen Dank, Kollege Kürzen. Nächster Redner für die PV, Clemens Steinfeld.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte grundsätzlich vorher zwei Sachen klarstellen. Die Arbeit mit der Gerechtigkeitspartei war zu jedem Zeitpunkt exzellent, sehr gut. Die Koalition steht zusammen. Und Sie, meine Damen und Herren, möchte ich einmal anmerken, ich glaube, Sie haben das Prinzip Kompromiss noch gar nicht verstanden. Für Feinschmecker des Verfassungsrechts. Ein Kompromiss besteht aus zwei Seiten. Und jetzt möchte ich anfangen.
Herr Kollege,
die Debatte ist emotional.
Ich wollte Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung der PV... Entschuldigung. Nein, der bestoppt.
Ich würde gerne lieber die Opposition hören. Das gehört zum guten Ton.
So, in der Regel frage ich, wer reden will. Das machen Sie nicht so freihändig da vorne. Aber ich habe jetzt verstanden, dass Sie den Kollegen von der Bewerbungspartei die Frage stellen lassen. Bitte schön, Herr Kollege.
Ja, lieber Herr Kollege, Sie sind ja sehr lautstark dabei. Mal sehen, ob Sie auch auf die Frage antworten können. Ihr Gesetzentwurf, Menschen als Namen, als Nummern abzustempeln, wie es ja hier auch Paragraph 3 vorsieht, erinnert mich und meine Fraktion ja zutiefst an die dunkelsten Jahre, die wir in Deutschland hatten. Da muss ich Sie ernsthaft fragen, wie können Sie in diesem hohen Haus vor den Zuschauern im Fernsehen und vor dem deutschen Volk solch einen Gesetzentwurf ernsthaft verantworten?
Also, lieber Herr Kollege, wenn Sie solche Vergleiche ziehen, dann stelle ich wirklich die Frage, muss das sein? Ich werde jetzt mit meiner Rede fortfahren. Jeden Tag werden in Deutschland so viele Menschen diskriminiert und ausgegrenzt. Und gerade bei Bewerbungsverfahren, bei der postalischen Einsendung, wird nur nach dem Äußerlichen geschaut. Junge Frauen, Migranten werden gerne abgelehnt, weil sie unpassend angesehen werden. Deshalb fordern wir Chancen für alle. Wir wollen all denjenigen das persönliche Gespräch ermöglichen, die sonst nämlich vorher aussortiert werden. Wir möchten, dass Bewerbungsverfahren nach Kompetenz geht und nicht nach Aussehen. Wir möchten, dass am Ende die Note zählt und nicht der Name. Und deshalb müssen Bewerbungsunterlagen anonymisiert werden. Anders geht es nicht, wenn wir die allgemeine Chancengleichheit haben, die im Übrigen auch in unserem Grundgesetz vereinbart ist. Der Gesetzesentwurf von PEV und GP ist ein großer Schritt in Sachen Zukunft, in Sachen Gleichheit. Wir erschaffen Effizienz, Integration und Diversität in öffentlichen Stellen. Und deshalb bitte ich an dieser Stelle um Zustimmung, damit wir mehr Vertrauen schaffen können, damit wir alle Teile unserer Gesellschaft einbinden können und damit wir endlich abkommen von der Bewahrung veralteter Strukturen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Steinfeld. Nächster Redner für die BP, Konstantin von Eichenfels.
Ist ja hoch, ist ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen von meiner früheren Arbeit als Beamter bei der Agentur für Arbeit. Wir hatten einen Langzeitarbeitslosen namens Tommy. Tommy saß im Rollstuhl und entschloss sich nach 5 Jahren der Arbeitslosigkeit, sich auf eine Beamtenstelle der Stadtverwaltung Aalen zu bewerben. Er wurde trotz bester Qualifikation abgelehnt. Diese Absage war sehr wahrscheinlich aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung erfolgt. Denken Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dass Tommy aufgrund einer geschwärzten Bewerbung angenommen worden wäre? Immer wenn ich mir diese Frage stelle, komme ich zu einer Antwort, und zwar nein, wäre er nicht. Und genau das ist das Problem Ihrer Antrag.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage?
Wer denn?
Vom Kollegen hier.
Sagen Sie mal. Ja, bitte. Kostet ja nichts.
Bleib stehen. Sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zugelassen haben. Sie sind ja gegen alle unsere Ansätze. Wir versuchen hier, Diskriminierungsmöglichkeiten bei Bewerbungen für die Behörden des Bundes auszuschließen. Meine Frage an Sie, ist es etwas mau, immer gegen alles zu sein? Was sind Ihre Vorschläge, um diskriminierungsfreie Bewerbungen möglich zu machen? Herzlichen Dank.
Lieber Herr Kollege, das war eine sehr gute Frage. Und zwar geht es in unsere Richtung. Ich weiß nicht, ob Sie im Ausschuss für Arbeit dabei waren. Ich kann Ihnen Folgendes sagen. Unsere Fraktion war bis zum Schluss kompromissbereit. Wir waren meine lieben Damen und Herren, also ich bitte Sie. Also, Ihre Fraktion, Ihre beiden Regierungsfraktionen haben sich vor unseren Meinungen so verschlossen, dass wir keine anderen Möglichkeiten hatten, als dagegen zu sein, weil Sie eine ganz klare Meinung hatten, von der Sie nicht abgewichen sind. Ja, ist gut. In Wahrheit handelt es sich in Ihrem Antrag um eine Verschiebung des Problems. Wenn ein Arbeitgeber es unbedingt nötig hat, zu diskriminieren und es nicht in der schriftlichen Bewerbung kann, so wird er es auf jeden Fall spätestens beim Bewerbungsgespräch tun und das Problem ist einfach verschoben worden. Der wichtigste Punkt, damit schützen Sie nicht den Arbeitnehmer. Wir als BP schützen den. Deswegen stehen wir ein, meine lieben Damen und Herren. Ich komme auch immer zu mehr bei diesem Antrag zu der Lösung, dass es hier scheinbar nur um einen Symbolantrag geht. Sie wollen gar nicht die richtigen Probleme lösen, Sie wollen einfach nur einen Symbolantrag einfließen, den Sie im Kram passt. Und jetzt komme ich zum Schluss. Alles gut. Tommy ist leider kein Einzelfall. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir müssen eine effektive Lösung gegen Diskriminierung finden, zusammen. Ihr Antrag ist keine Lösung und ich bitte, diesen abzulehnen. Ich bedanke mich. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege von Eichenfels. Nächste Rednerin für die GP, Wilma Wietzke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte einmal ganz kurz noch mal darauf eingehen, dass wir uns alle darauf konzentrieren, worüber wir hier eigentlich debattieren. Entschuldigung. Es geht darum, dass so wie die Lage jetzt im Moment bei uns im Land ist, eine Diskriminierung besteht. Es ist realer Fakt, dass in diesem Moment Menschen diskriminiert werden. Es ist keine Behauptung von mir, die ich jetzt aufstelle, sondern es ist ein wissenschaftlich belegter Fakt, der von vielen Studien bewiesen wurde. Aus Zeitgründen würde ich hier gerne nur ein einziges Beispiel anführen. Menschen mit Migrationshintergrund, die in unserer Bevölkerung insgesamt 20% der Bevölkerung ausmachen, sind in Führungsetagen nur durch 10% vertreten. Ich denke, das sollte reichen an dieser Stelle.
Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung?
Ja.
Ja, einer kann nur fragen. Ich habe jetzt hier den ersten.
Ich möchte Ihnen drücken
und Moment warten, bitte. Etwas Geduld.
Ja.
Ich möchte Ihnen die Frage stellen, ob Sie gerade der BP vorgeworfen haben, diese Diskriminierung zu leugnen und vor ihr zu resignieren.
Und nun bleiben Sie bitte stehen.
Nein, ich möchte niemandem vorwerfen, persönlich eine Einstellung zu haben, mit der ich nicht übereinstimmen kann und die auch nicht mit der Wissenschaft übereinstimmt. Es ist natürlich so, dass wir jetzt schon von vor der Rednerin einige Einstellungen gehört haben, die eventuell in die Richtung gehen können. Aber ich wollte vorerst primär erstmal darauf hinaus aufmerksam machen, dass wir uns, worüber wir diese Debatte eigentlich führen, dass wir uns nochmal bitte auf den Kern konzentrieren, was hier wichtig ist in dieser Debatte. Ja. Weiter. Die Gründe, dass diese Diskriminierung besteht, sind uns ja längst nicht mehr unbekannt. Es ist eine menschliche Eigenschaft, dass man sich immer eher den als eigenen Nachfolger aussucht, der einem selbst ähnlicher ist. Ein konkretes Beispiel dafür, also das heißt, ein junger Personalmanager wird immer statistisch gesehen die jüngeren Bewerber eher einstellen als alle anderen Bewerber. Das könnte man jetzt weiterführen auf Geschlecht, Herkunft des Personalmanagers, aber ich denke, das Prinzip ist hier klar. Wenn wir also bis hierhin erstmal die Fakten zusammenzählen, sind wir uns einig, denke ich, wenn ich sagen kann, dass die Diskriminierung aufgrund von persönlichen Faktoren außerhalb der Qualifikation bewiesen ist, und zwar nicht von mir, sondern von zahlreichen Studien, die wissenschaftlich belegt sind. Das ist eine Tatsache, der wir ins Auge blicken müssen und die wir nicht aus dem Weg räumen können. Wenn Sie sich also jetzt, wie ich
Kollegin Wietzke, Sie müssen den Punkt setzen.
Ja. Als Stellvertreter der gesamten Bevölkerung sehen, dann müssen Sie diese himmelschreiende Ungerechtigkeit ja wohl erkennen und dagegen unbedingt vorgehen wollen. Und genau das wird getan, wenn Sie diesem Gesetzesvorschlag zustimmen.
Ich kann auch das Mikrofon ausschalten. Das Minus. Verwaltungsbekundung oder sonst irgendwas, sondern ich hatte vorhin die Zeit angehalten, als Sie eine Zwischenfrage hatten und geantwortet haben, und nun ist die Redezeit vorbei. Und ein kleiner Hinweis an das Plenum, auch wenn die Präsidentschaft hier vorhin gerade gewechselt hat, es bleibt bei der Regel maximal eine Frage oder Bemerkung pro Rede. Es macht also keinen Sinn, wenn eine Frage gestellt wurde, sich noch einmal zu melden. So.
Dankeschön.
Wir fahren fort. Das Wort hat der Abgeordnete Sebastian Mayer von der Bewahrungspartei.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin Pau, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich kann hier als letzter Redner meiner Fraktion nur ein Versagen der Regierung feststellen. Wir sind auch ganz klar gegen Diskriminierung. Aber Ihr Vorschlag ist weder bürgernah oder umsetzbar. Aber genau deswegen, weil wir mit Mitte und Maß an die Sache drangehen, sind wir auch die stärkste Fraktion hier in diesem Hause.
Herr Kollege, Sie haben es geschafft, innerhalb weniger Sekunden gleich mehrere Nachfragen zu provozieren, aber Sie waren der Erste. Lassen Sie eine Frage oder Bemerkung zu?
Das ehrt mich, aber nein. Wir wollen Angestellte und Beamte entlasten. Wir möchten, dass der Verwaltungsaufwand nicht immens hoch wird, dass eine Verwaltung aufgebläht wird. Leider konnten wir als Opposition hier in den Ausschüssen nur noch Schadensbegrenzung machen. Aber auch im Innenausschuss hat sich gezeigt, wie uneinig sich diese Regierungskoalition eigentlich ist. Das hat man im Innenausschuss daran gesehen, dass sich von Ihnen Abgeordnete enthalten haben bei Ihrem eigenen Antrag. Und darauf anknüpfen möchte ich mit einem Appell an die PEV. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben sich teilweise enthalten. Stehen Sie auch weiterhin zu Ihrem Wort. Seien Sie das, was Ihr Parteiprogramm Ihnen vorgibt, nämlich liberal. Wir machen hier nicht Gesetze um des Gesetzes willen. Wir machen Politik für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Deswegen lehnt die BP diesen Gesetzesantrag ab. Dankeschön.
Dankeschön. Für die PEV hat nun die Kollegin Alice de Beauvoir das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen und liebe PolitikfreundInnen. Inhaltlich verleugnen und davor resignieren. Es scheint, als könnte die BP nicht nur inhaltlich sich lediglich verweigern, anstatt konstruktive Vorschläge zu liefern. Nein, die Ablehnung unseres Antrages, wie auch Ihre Zwischenfragen,
Kollegin, zeigen. Kollegin, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der BP?
Immer gerne.
Frau Kollegin, ist Ihnen denn auch bewusst, dass es in diesem Land noch Männer gibt, die Auto fahren und die Bier trinken? Ist Ihnen das bewusst? Weil Sie haben nur von Frauen gesprochen am Anfang.
Ich glaube, da haben Sie sich vertan. Vielleicht haben Sie nicht ganz zugehört, aber das Ganze bedeutet Gendern. Und das bedeutet, man... Und das bedeutet, im Gegensatz zu den vorherigen Ansprachen, schließe ich nicht nur Männer und Frauen ein, sondern jeden Menschen, egal welchen Geschlechtes er sich angehörig fühlt. Dann würde ich gern zu meiner Rede weiterkommen. Ein Leben in Freiheit und Gleichheit. Ein Leben in einer Gesellschaft, in welcher man einzig und allein aufgrund seiner Kompetenzen in der Berufswelt beurteilt wird. So stellen wir, also jedenfalls die GP und die PEV, uns unsere Zukunft vor. Auch in Anbetracht meiner VorrednerInnen denke ich, dass wir alle einen gemeinsamen Konsens in dem Punkt finden, dass unsere aktuellen Bewerbungsverfahren weder gerecht noch wünschenswert sind. Und wie das im Leben nun mal so häufig ist, reicht eben nicht einfach allein der gute Wille, um etwas zu verändern. Nein, es bedarf eines Gesetzes, welches eben diesen wünschenswerten Zustand ermöglicht. Eines Gesetzes als Einstieg, ja als Anfang für den Weg in eine gerechtere Zukunft, in welcher wir weder nach Geschlecht, Religion, Herkunft, Familienstatus oder Bildungsweg im Vorfeld verurteilt werden. Und nicht mehr ist dieser Gesetzesentwurf der Anfang und somit der erste Schritt in die richtige Richtung. In eine Zukunft, welche wir nur gemeinsam gerecht gestalten können. Ich denke, wir als demokratisch gewähltes Parlament sind es letztlich unseren WählerInnen schuldig, dafür zu sorgen, dass ihre Grundrechte erhalten bleiben. Und so zitiere ich Grundgesetz Artikel 3, Paragraph 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Alles, was wir also mit diesem Gesetzentwurf bezwecken, ist die Realisierung unserer wohlgeschätzten Menschenrechte, welche das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal ist und unter keinerlei Umständen benachteiligt behandelt werden darf. Wo also ist unser demokratischer Enthusiasmus, wo unser Wille, für unser Land zu verändern, wo unser aller Hoffnung, weswegen wir überhaupt Tag für Tag hier stehen? Und deshalb bitte ich Sie darum, diesen Gesetzentwurf anzunehmen im Namen unserer Menschenrechte.
Bei allem Enthusiasmus, und aller unserer Wähler, die Redezeit ist zu Ende. Für die GP hat nun der Abgeordnete Angelo Merten das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich in meiner Rede beginne, möchte ich noch kurz eine Beobachtung meinerseits feststellen.
Sie von der BP reden hier die ganze Zeit davon, dass Sie gegen Diskriminierung sind. Allerdings standen hier nur Redner und keine einzige Rednerin bis jetzt hier vorne.
Gestatten Sie?
Mit dem Gesetz
prinzipiell keine Fragen, hat der Kollege gesagt.
Mit dem Gesetz zur Reduzierung von Diskriminierungsmöglichkeiten erreichen wir heute einen Meilenstein in der Geschichte der Beseitigung von Rassismus, Ungleichheit und unfairer Behandlung. Auch wir im Arbeitsausschuss haben uns intensiv, besonders mit den Folgen für Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen beschäftigt. Dabei gab es vor allem aus der Fraktion der Bewahrungspartei zwei Befürchtungen, auf die ich an dieser Stelle noch einmal eingehen möchte. Zunächst wurde der eventuell bestehende bürokratische Mehraufwand kritisiert. Hier stehen wir meiner Meinung nach vor einer Gewissensentscheidung. Soll in unserer Gesellschaft der Arbeitsaufwand über der Richtigkeit unserer Entscheidungen stehen? Selbstverständlich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt in unserem konkreten Fall doch nichts Wichtigeres, als die Gleichstellung eines jeden Bewerbers mit aller Kraft zu gewährleisten, was übrigens auch positive Auswirkungen auf Behörden und tatsächlich sogar auch auf private Unternehmen hätte. Durch unser Gesetz wird bewiesenermaßen die Diversität gefördert und somit für mehr Motivation und Leistungsfähigkeit gesorgt. Darüber hinaus wird für mehr Erfahrung, neue Lösungsansätze und diverse Kontakte die Produktivität eines jeden Arbeitgebers gesteigert. Als zweites wurde uns als Koalition vorgeworfen, dass wir mit unserem Gesetz Misstrauen in unsere eigenen Beamten dokumentieren würden. Auch hier muss ich widersprechen. Während unsere Beamten tagtäglich einen tollen Job machen, herrscht nach wie vor indirekte Diskriminierung, also un- und unterbewusst. Hier wirkt unser Gesetz vielmehr als ein Schutz vor irrationalen und nachteiligen Entscheidungen. Deshalb möchte ich abschließend sagen, zusammen in toller gemeinschaftlicher Arbeit beider Regierungsfraktionen haben wir gute Arbeit geleistet und den Arbeitsmarkt der Zukunft vernünftiger und fairer als je zuvor gestaltet. Vielen Dank.
Der Kollege hatte angesagt, dass er prinzipiell keine Zwischenfragen zulässt, also müssen Sie sich auch nicht dazu erheben. So, ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf über verbindliche Vorgaben zur Reduzierung von Diskriminierungsmöglichkeiten bei Bewerbungen für die Behörden des Bundes. Der Innenausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 6 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 2 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der PEV auf Drucksache 10 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Bei 2 Enthaltungen ist ansonsten der Änderungsantrag mit Mehrheit angenommen. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung mit der soeben angenommenen Änderung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der GP und PEV mit Ausnahme von 2 Abgeordneten gegen die Stimmen der BP angenommen und 2 Enthaltungen hat es gegeben. Moment, wir sind noch nicht am Ende der Beratung dieses Gesetzentwurfs. Das war die zweite Beratung. Wir kommen jetzt zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind wiederum die Fraktionen der GP und PEV. Wer stimmt dagegen? Das ist die BP. Danke. Wer enthält sich? Das sind wiederum 2 Abgeordnete der GP. Der Gesetzentwurf ist damit in dritter Beratung angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Einführung eines Pfandsystems für Einwegbecher. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen der GP und der PEV vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 24 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen. Ich öffne die Aussprache. Das Wort hat die Abgeordnete Antonia Fink für die GP.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sind uns alle darin einig, dass es sich beim Thema Umweltschutz um ein sehr wichtiges und existenzielles Anliegen handelt, welchen jeden Einzelnen von uns betrifft. Denn würde man hingehen und alle Einwegbecher, die pro Jahr allein in Deutschland verkauft werden, übereinander stapeln, wäre der entstehende Turm ungefähr über 300.000 Kilometer hoch. Dem will die GP nun zusammen mit der PEV entschlossen entgegentreten und legt daher diesen Gesetzentwurf am heutigen Tage dem Plenum zur Verabschiedung vor. Dieser ist ein erster Schritt in die richtige Richtung hin zu mehr Umweltschutz und damit zu einer besseren Zukunft für uns alle. Um dies zu gewährleisten, setzen wir an zwei Fronten an. Die erste sorgt durch das System der Pfandrückgabe für eine Verhinderung des sogenannten Litterings. Denn sind wir ehrlich, erst wenn der Bürger dazu gezwungen wird, seinen Becher auch zurückzubringen und nicht in die Umwelt zu entsorgen, können wir die Natur nachhaltig schützen. Unser zweiter Ansatz zielt auf die allgemeine Unterbindung des stetig fortschreitenden Einwegbecherkonsums ab. Die hier von uns geforderte Gebühr sorgt dafür, dass es sich der Konsument in Zukunft zweimal überlegen wird, ob er nicht doch lieber auf Mehrwegprodukte zurückgreifen will. Denn nur der finanzielle Anreiz einer Gebühr bringt die Verbraucher dazu, von Einwegprodukten Abstand zu halten. Darüber waren wir uns alle sehr einig. Und nun haben Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, hier
Kollegin,
und heute
die Möglichkeit. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung?
Nee. Und nun haben Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, hier und heute die Möglichkeit, aktiv etwas für Umweltschutz zu tun, indem Sie dieses Gesetz verabschieden. Danke sehr.
Das Wort hat der Abgeordnete Thomas Stingert für die BP.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Rängen und vor allem auch liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Regierungskoalition. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie heute diesen Gesetzentwurf hier einbringen, denn er zeigt doch eines ganz klar. Es wird Zeit, dass die BP wieder Regierungsverantwortung in diesem Land übernimmt, um vernünftige Gesetze in dieses Haus zu bringen. Ihr Gesetzentwurf ist ein Angriff.
Herr Kollege, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung?
Selbstverständlich.
Kollege, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zugelassen haben. Ich muss eine kurze Einleitung geben, bevor ich die Frage stellen kann. Es gab aus Ihrer Fraktion immer wieder den ein und gleichen Vorwurf zu uns, dass wir die Absicht hätten, diese bedrohte Lebensart der Pappbecher zum Aussterben bringen zu wollen. Da kann ich nur sagen, hier hat keiner die Absicht. Hier hat keiner die Absicht, Pappbecher abzuschaffen. Was wir wollten, ist einen umweltbewussteren, ökologischeren Umgang mit diesem Thema. Deshalb haben wir eine Gebühr von 25 Cent, 50 Cent, das ist nicht fest, da können wir gerne einen Kompromiss drin schließen, hier abgesprochen. Das heißt aber immer noch nicht, dass wir Pappbecher abschaffen wollen. Meine Frage an Sie ganz konkret, wollen Sie diesen Vorwurf, dass wir Pappbecher komplett abschaffen wollen, immer noch aufrechterhalten oder nicht? Herzlichen Dank.
Ja, sehr geehrter Kollege, vielen Dank für Ihre Zwischenfrage, um das vielleicht noch mal zu konkretisieren. Uns geht es hier nicht um die bedrohte Lebensart der Pappbecher. Uns geht es um die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Uns geht es um die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Sie hier angreifen, um in einem Politikbereich, der wenig ausmacht, hier Bevormundung stattfinden zu lassen. Und so würde ich gerne dann jetzt zurück zu meiner Rede kommen. Ihr Gesetzentwurf ist nämlich ein Angriff auf die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Hinter der Maske des Klimaschutzes wollen Sie hier Bevormundung und Belastung für die breite Masse herbeiführen. Nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, für uns als BP ist der Klimaschutz als Bewahrung unserer Schöpfung das Kernanliegen in unserem Programm. Aber wir wollen einen intelligenten Klimaschutz, der gesellschaftlich akzeptiert wird, mit positiven Anreizen und effektiven Maßnahmen. Man muss sich als Bürger dieses Landes ja schon fragen, was Sie sich eigentlich bei der Erstellung dieses Gesetzentwurfs gedacht haben. Erst legen Sie hier ein Papier vor, das die Einführung eines Pfandsystems fordert. Dann aber anscheinend wird dieses System von der Hälfte Ihrer Koalition gar nicht unterstützt und es soll doch eine Gebühr, eine Belastung noch mehr aufoktroyiert werden. Und dann kommen Sie doch tatsächlich auf die Idee, diese beiden Belastungen zusammenzuführen, zu addieren, zu kombinieren. Und das ist kein Kompromiss, meine Damen und Herren. Das ist eine Doppelbelastung für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Und um das auch vielleicht noch mal anzumerken, da ändert auch Ihr Änderungsantrag nichts. Ja, das ist eine Verschiebung auf das Pfandsystem von der Gebühr noch stärker. Es ändert nichts an der Doppelbelastung. Diese Mehrbelastung wollen Sie ja auch noch in einen Bereich einführen, der laut Umweltbundesamt am allgemeinen Verpackungsaufkommen nur 0,56% ausmacht. Das ist unverhältnismäßig, meine Damen und Herren. Wir brauchen jetzt positive Anreize, Mittel für Aufklärungskampagnen für den freien und mündigen Bürger. Ein effizienter Klimaschutz braucht Akzeptanz in der Bevölkerung. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, schaffen wir nicht durch die von Ihnen gewünschte Bevormundung und Belastung, sondern durch positive Anreize und mündige Verbraucher. Wir werden Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank.
Danke. Nun hat die Kollegin Clara Geist für die PEV das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in einer Welt, in der Umweltschutz so aktuell und unentbehrlich ist wie der heutigen, haben Sie alle bereits im Juni 2016 die Notwendigkeit begriffen, gegen die maßlose Umweltbelastung durch Plastiktüten vorzugehen.
Kollegin Geist, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung?
Als überzeugte Demokratin gestatte ich dies natürlich sehr gerne.
Dazu müssen Sie bitte...
Jetzt? Ich bestreite nicht, dass Sie eine überzeugte Demokratin sind, aber ich bestreite immens, dass Sie den Umweltschutz in den Vordergrund stellen. Jeder, der hier im Bundestag schon mal ein Wasser zu sich genommen hat, sieht bei allen Wasserspendern, dass es Plastikbecher sind. Wir haben damals einen Antrag hier eingebracht, dass diese Plastikbecher wegkommen müssen und Sie haben ihn abgelehnt. Also vielleicht sollten Sie erst mal bei sich selber anfangen, bevor wir hier über Pappe diskutieren, beim Plastik und bei sich selber anfangen. Vielen Dank.
Also um jetzt, diese Frage beantworte ich Ihnen sehr gerne. Das ist mir jetzt konkret so nicht in Erinnerung, aber wenn Ihnen der Umweltschutz doch so am Herzen liegt, dann können wir natürlich sehr gerne über weitere Maßnahmen diskutieren, aber aktuell diskutieren wir natürlich dieses vorliegende Thema. Ich würde dann fortfahren mit meiner Rede. Gegen die maßlose Umweltbelastung durch Plastiktüten vorzugehen. In der Folge der damals eingeführten Regelung hat sich der Verbrauch von Plastiktüten innerhalb eines Jahres um mehr als ein Drittel reduziert. Heutzutage, 3 Jahre später, hat der Einwegbecher die Plastiktüte als größte Abfallquelle verdrängt. Um Ihnen das nochmal in Zahlen vor Augen zu führen, das sind mehr als 100.000 Tonnen Abfall jährlich nur durch Einwegbecher. Und da stellt sich mir nun die Frage, werte Kolleginnen und Kollegen von der Bewahrungspartei, warum Sie nicht auch diesmal Ihrer Verantwortung gerecht werden und konsequente Handlungsmaßnahmen ergreifen? Warum verschließen Sie die Augen vor diesen Auswüchsen an Perversion? Besitzt nicht zuletzt auch die Umwelt einen Wert, den es zu bewahren gilt? Unser Gesetzentwurf. Unser Gesetzentwurf setzt sich aus zwei Hauptforderungen zusammen. Das ist zum einen die Einführung eines Pfandsystems, das einen entscheidenden Beitrag zur fachgerechten Entsorgung und Wiederverwendung leistet. Zum anderen ist das die Erhebung einer Gebühr, die den Konsum von Einwegbechern durch die Preissteigerung maßgeblich und nachhaltig reduziert und zum Nachdenken über umweltfreundliche Alternativen anregt. Der flächendeckende Einsatz von Mehrwegbechern ist dabei unser erklärtes Ziel. In keinem Fall wollen wir jedoch Kaffee oder andere To-Go-Getränke verbieten oder den Verbrauch selbiger reduzieren, wie uns hier häufig vorgeworfen wird. Wir wollen lediglich weg von jenen Verpackungen und Behältnissen, die der Umwelt maßgeblich Schaden zufügen. Deshalb appelliere ich an Sie, stimmen Sie mit uns für diesen Gesetzentwurf. Nicht nur, um das viel zu hohe Abfallabkommen dieses Landes zu bekämpfen und Recycling und Nachhaltigkeit zu fördern. Nein, sondern vor allem, um innovative Ideen, Engagement und Umweltbewusstsein in unserer Gesellschaft zu stärken. Denken Sie dabei auch nicht zuletzt an die Verantwortung, die Sie gegenüber zukünftigen Generationen besitzen. Öffnen Sie Ihre Augen, Ohren und Herzen für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen und stimmen Sie mit uns zusammen für mehr Umweltschutz. Stimmen Sie für den Gesetzentwurf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das Wort hat der Abgeordnete Emanuel Brendebach für die BEP.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, wie bereits durch meinen Fraktionskollegen ausgeführt, unternehmen die Regierungsfraktionen den Versuch, den Verbraucher durch die Einführung einer Strafgebühr und zusätzlich die Einführung einer Pfandgebühr, ich lasse keine Zwischenfragen zu erziehen und zu bevormunden. Der Gesetzentwurf missbilligt hierbei nicht nur den mündigen Bürger, sondern führt auch zu einer erheblichen Belastung der Unternehmen, insbesondere kleiner und mittelständischer Unternehmen, die einen großen Teil ihres Gewinns durch den Verkauf von To-Go-Getränken erwirtschaften. Wenn bei jedem gekauften Getränk zusätzliche Abgaben geleistet werden müssen, was den Preis schnell um bis zu 50% steigert, dann führt das zu einem erheblichen Rückgang der Konsumentenzahlen und reißt so ein riesiges Loch in die Gewinne und die Umsätze eines jeden Cafés von nebenan. Wir als BP wollen Bewährtes bewahren. Und so ist uns der Bestand der Umwelt, aber auch des Einzelhandels, ein besonderes Anliegen. Aber nicht genug der Belastung in Ihrem Gesetzentwurf, dass die Einnahmen der Unternehmen durch dieses Strafsystem erheblich gesenkt werden. Der uns vorliegende Gesetzentwurf führt außerdem dazu, dass die Unternehmen für die eigene Bestrafung auch noch den Mehraufwand leisten müssen. Wenn kleine Cafés, bei denen 1 bis 2 Mitarbeiter den laufenden Betrieb stemmen, zusätzlich auch noch damit betraut werden müssen, benutzte Becher zurückzunehmen, Pfand auszuzahlen und sich mit der Organisation der Abholung zu beschäftigen, dann stellt das einen erheblichen Zeitaufwand dar, in dem den eigentlichen Aufgaben nicht nachgegangen werden kann. Wir als BP sind der Ansicht, dass effektiver Umweltschutz nur mit solchen Maßnahmen funktionieren kann, die durch die Bevölkerung, aber auch die Unternehmen akzeptiert werden. Diese Akzeptanz wird durch Systeme gefördert, in denen Kunden auf freiwilliger Basis durch Rabatte entlastet werden, wenn sie ihren eigenen Mehrwegbecher mitbringen. Verkaufsstellen, die solche Anreize schaffen, wollen wir beispielsweise durch eine Entlastung bei der Abfallentsorgungsgebühr fördern und so umgekehrt auch wieder entlasten. Solche Systeme, die jedoch wie der von Ihnen eingebrachte Gesetzentwurf den Konsumenten entmündigen und die Wirtschaft belasten, erzielen den genau gegenteiligen Effekt. Wir lehnen daher den Gesetzentwurf ab. Ich bitte Sie,
Kollege
alle dagegen
Brendebach,
abzustimmen.
Kommen Sie bitte zum Punkt.
Vielen Dank, das war's.
Das Wort hat der Abgeordnete Rainer Wein für die GP.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete, verehrte Präsidentin, 7,7 Millionen Kaffeebecher jeden einzelnen Tag werden in Deutschland einfach weggeschmissen. Und dazu gehören nicht die, die Sie gerade angemerkt haben, die hier im Bundestag verkauft werden. Die sind nämlich zu 100% recycelbar, da hätten Sie sich mal besser informieren müssen. Und natürlich ist das Pfand da auch ein erster wichtiger Schritt, damit die Kaffeebecher einer adäquaten Entsorgung zugeführt werden. Aber allein das wird natürlich nicht zu einem Rückgang in der Benutzung von Kaffeebechern führen. Und genau den wollen wir doch. Da brauchen wir eine Gebühr, wie sie bereits bei Plastiktüten seit Jahren üblich ist. Und jetzt frage ich Sie, liebe BP, Sie sagen, das wird zu Umsatzeinbrüchen bei den Unternehmen führen. Kaufen Sie weniger bei P&C, nur weil die Tüte 1 Euro kostet? Kaufen Sie weniger Bierchen im Rewe, nur weil Sie für die Tüte 20 Cent bezahlen?
Kollege Wein, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung?
Nein, abgelehnt. Und genau so verhält es sich beim Kaffee. Es gibt diverse Studien darüber, die an Unis durchgeführt worden sind, wo die Studenten eine Gebühr auf ihren Kaffee zahlen mussten. Und dann machen sie sich eben nicht Gedanken darüber, ob sie weniger Kaffee trinken, sondern sie haben andere Behältnisse mitgenommen, sondern im Zweifel ihren eigenen, ihren Mehrzweckbecher. Und genau so stellen wir keine Belastung für die Unternehmen dar. Weder finanziell noch logistisch. Wir haben einen Abgeordneten in unserer Fraktion, der neben seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter noch im Getränkemarkt arbeitet. Und der hat uns erläutert, dass externe Logistikunternehmen kommen und von den Verkäufern der Kaffeebechern diese abholen. Das heißt, weder finanziell noch logistisch entsteht ein Mehraufwand. Das ist einfach schlecht recherchiert. Im Gegenteil, meine Damen und Herren, es entsteht ein Nutzen für die Unternehmen. Wir kennen alle den aktuellen Zeitgeist. Jeden Freitag gehen junge Menschen auf die Straße, demonstrieren für das Klima. Die Wahlen setzen uns enorm unter Druck. Die grünen Parteien wurden stark gestärkt. Und da passt dieser Gesetzesentwurf hervorragend rein. Die Unternehmen werden dazu gezwungen, sich ein grüneres Image anzulegen. Und im Endeffekt wird das dazu führen, dass die Kunden mit einem besseren Gewissen konsumieren. Und im Endeffekt werden sie mehr konsumieren, sodass der Umsatz der Unternehmen steigen und nicht etwa sinken wird. Sie sehen...
Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss.
Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Sie sehen, nicht nur die Umwelt hat etwas davon, auch die Wirtschaft und damit wir alle. Mein Name ist Rainer Wein, den habe ich Ihnen hiermit eingegossen. Herzlichen Dank.
Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Rick Kugler, BP.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als Bewahrungspartei sprechen wir uns besonders stark für den Umweltschutz aus, da wir bereits seit Generationen auf einem funktionierenden Planeten leben dürfen. Dennoch beträgt der Anteil von Einwegbechern am jährlichen Verpackungsmüll nur 0,56%. Die vorgeschlagenen Maßnahmen finden wir daher unverhältnismäßig, erkennen die Umweltprobleme durch Einwegbecher aber dennoch an. Ein Pfandsystem ist aber ungeeignet, gegen diese Probleme vorzugehen, denn wir vertreten den Grundsatz, die beste Verpackung ist die, die gar nicht erst entsteht. Ein Gesetz...
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion.
Sie sollten sich lieber auf Ihre Gender Studies fokussieren, als hier meine Rede zu stören. Ich erlaube keine Zwischenfrage. Ein Gesetz ist für uns nur eine effektive Umweltschutzmaßnahme, wenn es zur Verringerung des Verpackungsmüll beiträgt. Beim Pfandsystem bleibt die Müllmenge bestehen und das Problem wird nur verschoben, denn besser verwertet werden die Abfälle trotzdem nicht. Einwegbecher sind durch ihre dünnen Kunststoffbeschichtungen schlecht bis gar nicht recycelbar und landen meist in der Müllverbrennung, wo sie die Umwelt noch mehr belasten. Deshalb, trotz unseres bereits guten Müllverwertungssystems, werden wir dieses und die Forschung weiter fördern müssen, um die Umwelt zu entlasten. Weiterhin unterstützen wir eine steigende Nutzung von Mehrwegbechern, die im Gegensatz zu allen Arten von Einwegbechern eine positive ökologische Gesamtbewertung im Ökocheck der deutschen Umwelthilfe vorweisen. Sie sollen auch von den Verbrauchern als positiv empfunden werden, weshalb wir positive Anreize für die Benutzung von Mehrwegbechern fordern. Unsere Alternativmaßnahmen werden im Gegensatz zum Pfandsystem effektiv und sinnvoll, da der Verbrauch von Einwegbechern reduziert wird und eine große gesellschaftliche Akzeptanz entsteht. Ich bitte daher alle vernünftigen Abgeordneten im Raum, diesen Gesetzentwurf abzulehnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner spricht zu uns der Kollege Max Freiherr, PEV-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren,
Zunächst einmal ein Appell an die Oppositionspartei. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich an die demokratischen parlamentarischen Strukturen und an die Kultur so ein bisschen halten und auch Gegenfragen von uns zulassen, sodass wir hier im Plenum diskutieren können. Denn das ist der Sinn der Sache hier der heutigen Veranstaltung, glaube ich. Und wie gesagt, nach langen und detailreichen Verhandlungen mit unserem Koalitionspartner, nach langer Erörterung darf ich Ihnen mitteilen, wir haben uns tatsächlich geeinigt. Es ist so, wir haben Konsens gefunden und klar, die regierenden Parteien sind zwei verschiedene Parteien, haben unterschiedliche Meinungen, aber dennoch haben wir es geschafft, uns zu einigen und ein Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen, welchem momentan nichts im Wege steht. Denn wie gesagt, wir haben uns geeinigt, entgegen Ihrer vieler Behauptungen. So, doch was erwartet die Bürgerinnen und Bürger bei diesem Gesetzesentwurf? Ganz klar, eine Reglementierung des Verbrauchs von Einwegbechern ist gewiss keine Bevormundung oder Verbotspolitik, wie die Damen und Herren von der Oppositionspartei gerne mal behaupten, sondern es ist eine Reglementierung, die eher eine Sensibilisierung des Verbrauchers darstellt, welche darauf abzielt, den Verbrauch von schwer recycelbaren Einwegbechern signifikant zu reduzieren. Denn das ist jetzt angebracht. Und natürlich auch Alternativen aufzuzeigen. Denn diese Alternativen, wie wir sie hier auch schon im Bundestag haben, dass Becher recycelbar sind, das ist die Zukunft. Darauf sollten wir setzen. Und diese Sensibilisierung fördert natürlich Alternativen und schafft natürlich einen Paradigmenwechsel in den Köpfen aller Menschen. Und deshalb ist auch klar zu sagen, nach genauer Begutachtung zahlreicher wissenschaftlicher Erfahrungswerte ist klar zu sagen, dass der Verbraucher allein durch ein temporäres Pfandgebührensystem zu erreichen ist. Und das ist so die einzig sinnvolle Maßnahme,
Herr Kollege, die wir erlauben. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion WP.
Ja, gerne.
Lieber Kollege, warum müssen wir den Verbraucher und die Unternehmenden bestrafen? Warum können wir nicht positive Anreize schaffen? Zum Beispiel, wenn man mit einem Mehrwegbecher kommt und sich das Getränk dahin auffüllen lässt, dass man zum Beispiel einen Rabatt bekommt.
Herr Kollege, vielen Dank für Ihre Frage, aber ich glaube, ich habe es schon gesagt, wir wollen den Verbraucher oder irgendwelche Unternehmen nicht bestrafen, sondern eher das Gegenteil, wir wollen den Verbraucher schützen, aber gleichzeitig wollen wir das Klima schützen, den Müllverbrauch reduzieren und das ist eben nur durch eine Sensibilisierung möglich scheinbar und deshalb sehe ich da einen klaren Vorteil in dem Gesetzesvorhaben, was wir hier vorschlagen. Also sage ich an Sie nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Pfandgebührensystem ist die richtige Sache, deshalb rufe ich Sie auch klar nochmal auf, liebe Kolleginnen und Kollegen, denken Sie an unsere Umwelt, denken Sie an die Verbraucher, was wir auch tun und stimmen Sie für dieses in unseren Augen progressive Gesetz. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Jakob Flume, BP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident Kubicki, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn möchte ich die Feststellung treffen hier im Plenum, dass wir als größte Fraktion auch die stärksten Verfechter des Umweltschutzes sind. Dafür stehen Sie. Wir müssen unsere Natur als schöpferische Kraft bewahren. Dafür stehen wir mit unseren Werten und die Feen auf der Regierungsbank.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion PEV.
Ich habe ja gerade erst angefangen, wenn ein bisschen mehr Inhalt da war. Vielen Dank. Genau, der kommt jetzt, also stören Sie mich bitte nicht. Wir können Ihren Gesetzentwurf nur geschlossen als größte Fraktion und größte Vertreter der Bevölkerung in diesem Parlament als Partei nur ablehnen. Denn Sie schützen weder die Umwelt, noch verringern Sie den Plastik in unseren Weltmeeren. Das Einzige, was Sie schützen, ist die wuchernde Bürokratie, in der übrigens die ganzen linken Abgeordneten auf Ihrer Regierungsbank früher gearbeitet haben. Das ist Klientelpolitik ersten Grades. Das unterstützen wir nicht. Ferner, wenn man sich zu Gemüte führt, dass die meisten Abgeordneten in der Gerechtigkeitspartei früher vom Staat oder im Staat gearbeitet haben, dann ist es ja nicht verwunderlich, dass Sie hier mit einer mittelstandsfeindlichen Politik ins Plenum treten. Das können wir nicht unterstützen. Wir sind für den Mittelstand da. Wir treten ein für die Unternehmer, die Verantwortung übernehmen für sich, für die Umwelt und ihre Mitarbeiter. Die wollen wir nicht zusätzlich belasten.
Herr Kollege, erlauben Sie jetzt eine Zwischenfrage aus der Fraktion?
Ich werde keine zulassen. Die Mittelschicht und der Mittelstand ist das Rückgrat unseres Wohlstandes, das Rückgrat unserer Nation. Dieses Rückgrat möchten wir stärken und dort nicht die Axt anlegen. Wo ich allerdings die Axt anlegen möchte, ist bei der PEV, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Denn an Ihrer Stelle, liebe PEV-Abgeordnete, würde ich mich schämen. Eine Partei, die Verantwortung, Eigenverantwortung im Namen trägt, die Verantwortung im Namen trägt und sich in den Gesetzesentwürfen dann mit Misstrauen, Bevormundung und Zwang zitieren lässt, das ist nicht glaubwürdig. Ich würde mich an Ihrer Stelle schämen. Zudem, meine Kolleginnen und Kollegen haben das angesprochen, Sie sind nicht kompetent. Sie haben gezeigt, dass Sie hier über alles Maß hinausgehen. Und festzustellen ist auch, Sie schützen nicht die Umwelt, Sie haben persönliche Eitelkeiten, Sie haben unsere Anträge in den Ausschüssen nicht angenommen, Sie waren nicht kompromissfähig. Und das zeigt, dass die persönliche Eitelkeit, dass Ihr persönlicher Höhenflug über unseren Werten steht. Das möchten wir nicht. Aber eins ist klar, konservativ heißt, der Wandel ist beständig und auch auf der Regierungsbank wird sich ein Wandel vollziehen. Die BP kriegt wieder Verantwortung. Vielen Dank.
Als nächste Rednerin erhält die Kollegin Henriette Fietz, Gerechtigkeitspartei, das Wort.
Werte Zuschauer, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen und sehr geehrter Herr Präsident, wir als Vertreter der Verbraucher und Verbraucherinnen hier in der GEP stehen hinter diesem Antrag. Denn was bedeutet Verbraucherschutz für uns? Er bedeutet vor allem, die Wünsche der Verbraucher wahrzunehmen, ernst zu nehmen und nach unserem Möglichsten umzusetzen. Gerade der Wunsch der Reduzierung der so ressourcenverschwendenden Einwegbechern ist doch einer der deutlichsten. Deswegen schaffen wir mit diesem Pfandsystem für Einwegbecher einen sehr wichtigen Beitrag dafür, dass Mehrwegalternativen präferiert werden. Wir schlagen für die Verbraucher und Verbraucherinnen die zugänglichste Variante des Pfandsystems vor. Ähnlich wie bei dem bereits etablierten System für Einwegplastikflaschen sind auch hier alle Verkaufsstellen verpflichtet, Einwegbecher zurückzunehmen, ob sie nun selbst verkauft worden sind oder eben von anderen denen verkauft worden sind.
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der...
Nein, ich würde gerne fortführen. Eben. Nun zu der zusätzlichen Abgabe in diesem Antrag. Diese 25 Cent sollen die Nutzung der Einwegbecher unattraktiver gestalten. Wir vom Verbraucherschutzausschuss sehen hier eine gerade noch vertretbare Mehrbelastung der Konsumenten. Wir haben von Anfang an uns auf eine Reduzierung dieser Abgabe eingesetzt. Deswegen sind wir sehr froh, dass die Kolleginnen und Kollegen der Partei für Engagement und Verantwortung mit uns einen Konsens gefunden haben. Daher, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, nehmen Sie den Wunsch der Verbraucher ernst. Stimmen Sie für die praktikabelste, einfachste und schnellste Lösung dieses alltägliche Problem, was doch so schwer wiegt, zu bekämpfen. In dem Sinne, vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Vielen Dank. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Lisa Novak, Fraktion BP.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, durch meine Vorredner aus der Opposition ist bereits klar geworden, dass wir diesen vorgeschlagenen Gesetzentwurf ablehnen werden, inklusive dem Änderungsantrag. Für uns ist Bevormundung nicht der Weg, um nachhaltig Bewusstsein und Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung zu schaffen bezüglich der Umweltverschmutzungsproblematik. Für die BP steht außer Frage, dass ein mündiger Bürger ein Recht auf eigene Meinungsbildung hat und dementsprechend auch seine eigenen Lebensgewohnheiten so gestalten soll, wie er es möchte und nicht so, wie die Regierung es ihm diktiert.
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion GP?
Ich nehme mein Recht wahr, darauf zu verzichten. Vielmehr sehen wir die Regierung in der Verantwortung, diesen Meinungsbildungsprozess zu unterstützen. Sie sollten Aufklärungskampagnen fördern, die über die Problematik der Umweltverschmutzung aufklären und gleichzeitig unabhängige Initiativen in ihrer Arbeit, welche sie bereits seit Jahrzehnten fortsetzen, bestärken und nicht diese Arbeit nicht als Selbstverständlichkeit ansehen. Des Weiteren hat die Bundesregierung hier ein sehr verwaltungsaufwendiges Verfahren eingebracht, welches Unternehmen wie Verbraucher signifikant benachteiligt. Wie dies Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung finden soll, ist für uns als Opposition absolut unverständlich. Deshalb fordern wir eine Lösung, die durch attraktive Anreize die Bürgerinnen und Bürger die Umstellung zu einer umweltbewussteren und umweltfreundlicheren Lebensweise erleichtert. Im Konkreten fordern wir, dass Unternehmen entlastet werden, wenn sie Alternativlösungen wie beispielsweise Mehrwegbechern anbieten. Da können wir uns zum Beispiel eine Senkung der Gebühren, also der Gebühr der Entsorgung vorstellen. Und außerdem müssen wir in die Forschung investieren, um dort langfristig Alternativen zu finden zu Mehrwegbecher und somit auch eine recycelbare Lösung zu finden. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, erlauben Sie mir eine geschäftsleitende Bemerkung. Wenn Sie Zwischenfragen zulassen, wird das nicht auf Ihre Redezeit eingerechnet, sondern Sie können auf diese Art und Weise Ihre Redezeit, solange der Kollege stehen bleibt, der die Frage gestellt hat, ins Unendliche ausdehnen. Als nächster Redner hat der Kollege Paul Richter von der PEV-Fraktion das Wort.
Schönes Wasserglas. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle leben doch in einer Zeit, in der wir als Repräsentanten der Bevölkerung erkennen müssen, dass der Umweltschutz für viele, um nicht zu sagen, für die meisten Menschen der Bevölkerung ein sehr wichtiges, um nicht zu sagen, das wichtigste Thema im Moment ist. Dazu müssen wir aber auch bitte endlich erkennen, dass sowohl die Unternehmen als auch die Konsumenten gemeinsam in die Pflicht genommen werden müssen. Und ja, das muss auch die Bewahrungspartei endlich akzeptieren. Weder das Pfand noch die Gebühr belastet das Unternehmen und auch die kleinen Unternehmen entgegen aller Behauptungen werden nicht belastet.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion BP?
Ja, auch wenn das Recycling-System jetzt nicht verstanden wurde, gern.
Ja, sehr geehrter Herr Kollege, Sie haben gesagt, dass die Unternehmen nicht belastet werden, aber haben Sie in den letzten Tagen einmal Rundfunk gehört oder in die Zeitung geguckt und gesehen, dass in fränkischen Brauereien Leergutknappheit herrscht? Ist es nicht ein Beispiel dafür, wie das die mittelständischen und kleinen Unternehmen in Bayern belastet?
Es freut mich sehr, dass Sie so geübt da drin sind, Beispiele zu nennen. Dann nennen Sie mir doch bitte mal ein Beispiel einer Dönerblude, die pleite gegangen ist, weil sie auf Plastikflaschen Pfandsysteme eingeführt hat. Ja, also auch die kleinen Unternehmen werden entgegen jeglicher Behauptung nicht belastet, weder vom Pfand noch den Gebühren, weil dieses Pfandsystem bis jetzt auch schon auf Plastikflaschen eingeführt ist und das funktioniert. Und das funktioniert auch bei den kleinen Unternehmen, weil durch den Großhändler dadurch ein Ausgleich geschaffen wird, dass auch die kleinen Unternehmen nicht belastet werden. Deswegen sagen wir, bei diesem Pfandsystem können die Einwegbecher mit eingeführt werden. Ja, sie müssen es sogar. Wir schaffen durch dieses Gesetz also eine Reduktion des Konsums an Einwegbechern und gleichzeitig werden die übrigen Einwegbecher, die trotzdem leider noch übrig bleiben, eingesammelt. Ich denke, das ist ein großer Dienst an der Umwelt und das ist genau das, was wir schaffen wollen und das ist auch genau das, was die Bevölkerung von uns verlangt. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt erhält das Wort der Kollege Christoph Brückenbauer, Gerechtigkeitspartei.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrtes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren. Ich wollte eigentlich mit einem Appell heute beginnen, nämlich den für Umweltschutz. Jetzt wurde ich aber dazu aufgefordert, hier mit einem anderen Appell zu beginnen. Wie kann es sein, dass bei Ihnen eben die erste Frau hier überhaupt mal gesprochen hat zu dem Thema? Meine sehr geehrten Damen und Herren.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage.
Gerne nach meiner Rede, falls es da noch Fragen gibt. Heute ist ein Tag der Entscheidung. Aber heute ist nicht nur der Tag der Entscheidung, ob wir Männer und Frauen gleichzeitig reden lassen, sondern auch, ob wir hier für oder gegen Umweltschutz sind. Heute entscheidet sich, wie wir zukünftig aktiven Klimaschutz gestalten. Und ich denke, eigentlich sollten wir uns über den Stellenwert dieses Themas hier einig sein. Aber nein, wir sind uns nicht nur einig, es ist unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass zukünftige Generationen eine genauso wundervolle Erde vorfinden, wie wir es heute tun. Aber Pflichten, die sind nicht immer angenehm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um unserer Pflicht bei der Reduzierung von Einwegbechern nachzukommen, müssen wir spürbare Anreize setzen, die bei Unternehmern und Verbrauchern ankommen. Kurzfristig Gebühren erheben, damit wir langfristig durch Forschung Alternativen entwickeln können. Kurzfristig Pfand einführen, damit unsere Flüsse, Seen und Meere als Erholungsgebiete erhalten bleiben und unsere Kinder, wenn sie mal unter Wasser tauchen, nicht nur Einwegbecher sehen. Und hier braucht auch niemand Angst, um seine Freiheit zu haben. Wir verbieten weder den Kaffee noch den Becher. Stattdessen setzen wir Anreize für Unternehmen und Verbraucher, damit sie Alternativen nutzen und entwickeln. Und wenn wir uns die Zahlen mal vor Augen führen, wir müssen uns die Dimension bewusst werden. Gestern, heute und übermorgen werden 320.000 Becher pro Stunde allein in Deutschland vielleicht für eine halbe Stunde genutzt und dann weggeworfen. 3 Milliarden Becher im Jahr, das sind 9 Nullen, falls Sie das vielleicht verstehen wollen. 3 Milliarden Möglichkeiten, die Umwelt zu schützen. Deswegen fordere ich Sie auf, folgen Sie Ihrem Gewissen auf einem Weg in eine bessere Zukunft und gemeinsam erfüllen wir unsere Pflicht und denken endlich mal langfristig. Vielen Dank.
Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss.
Ja, ich bin für eine Frage offen.
Ja, da Sie schon 20 Sekunden über der Zeit sind, kann ich keine Zwischenfrage mehr zulassen. Sie
können das tut mir natürlich leid.
Okay, ja. Herzlichen Dank. Mit den letzten bewegenden Worten schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Einführung eines Pfandsystems für Einwegbecher. Der Umweltausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 3 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen der GP und der PIV auf Drucksache 11 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine, dann ist dieser Änderungsantrag mit den Stimmen der GP und PIV gegen die Stimmen der BP angenommen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung mit den soeben beschlossenen Änderungen zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine, dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit den Stimmen von GP, PIV gegen die Stimmen der BP angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine, dann ist der Gesetzentwurf in der dritten Schlussabstimmung mit den Stimmen von GP, PIV gegen die Stimmen der BP angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Beratung und Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung auf Ausweitung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Operation EUMISA. Zu der vom Auswärtigen Ausschuss empfohlenen Entschließung liegt ein Änderungsantrag der Fraktionen der GP und PEV vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 24 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erste Rednerin der Kollegin Hafer-Günisch von der Gerechtigkeitspartei das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute haben wir schon über Anträge abgestimmt und debattiert. Dies ist ein Luxus, den sich das Land Sahelien gerade nicht leisten kann. Mit unserem Antrag und dem beigefügten Entschließungsantrag, welcher federführend im Auswärtigen Ausschuss verhandelt wurde, geht es um Menschenleben. Als Regierungsfraktion sehen wir uns in der Verantwortung, den Frieden zu sichern. Wir möchten unseren Beitrag zur gemeinsamen EU-Mission ausweiten und sehen dieses Vorhaben auch im europäischen Interesse der Friedensbewahrung. Es gilt Hilfe zur Selbsthilfe. Der Fokus liegt hierbei bei zivilen Maßnahmen, Stabilisierung und Friedenssicherung. Wir werden weiterhin mit der sahelischen Regierung eng zusammenarbeiten und kooperieren. Eine direkte Unterstützung militärischer Operationen findet unter diesem bereits bestehenden Mandat nicht statt. Die längste Einsatzzeit wird hierbei bei 2 Jahren liegen. Einen guten Kompromiss aller demokratischen Fraktionen in diesem Hause konnten wir in dem Entschließungsantrag festhalten.
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus?
Nein. Denn alle Kompromisse, die wir anstreben, zeigen, dass wir dasselbe annehmen. Um den Frieden zu bewahren zu können, brauchen wir diesen Einsatz. Deshalb bitte ich Sie darum, für das Mandat und die Entschließung zu stimmen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Stefan Freingrätz, BP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte KollegInnen, dass Sie oft das Richtige meinen, aber das Falsche machen, das ist ja bekannt. Auch zu der Sache, dass wir weniger Frauen haben. Bei uns geht es vor allem um Kompetenz und wir besitzen sie alle. Bei den Begründungen für dieses Mandat im Entschließungsantrag frage ich mich, was unsere europäischen Verbündeten, beispielsweise Estland, sich da wohl denken. Wann hatten wir eigentlich Kolonien? Und ich frage mich, als Abgeordneter des Deutschen Bundestages, müssen wir die Fehler, die Frankreich durch seine Kolonialherrschaft in Sahelien aufgebaut hat, müssen wir die ausmerzen? Ist das die richtige Begründung? Natürlich nicht.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage zur Fraktion der PEV? Wenn Sie das erlauben, der Kollege hinter Ihnen, bitte.
Ich würde noch kurz hinten anstellen, ich muss noch ein bisschen was sagen. Wir, die Bewahrungspartei, haben eine Begründung geliefert, die keine europäischen Verbündete diffamiert. Wir möchten uns der humanitären Herausforderung annehmen. Wir möchten die Demokratie stärken und die Menschenrechte stärken. Außerdem haben wir uns als einzige Fraktion um den Schutz der deutschen Soldaten gekümmert. Daher haben wir in den Entschließungsantrag einen Absatz eingebracht, der die dauerhafte Kontrolle der Lage vorsieht. Wir als Oppositionspartei haben mehr Verantwortung für die Soldaten übernommen und mehr Kompetenz bewiesen als die Regierungsfraktionen.
Herr Kollege, haben Sie jetzt eine Zwischenfrage?
Ja, gerne.
Geehrter Herr Kollege, wie können Sie über Menschenrechte reden, wenn unsere Soldaten zugucken, dass Menschen massakriert werden?
Unsere Soldaten leisten einen wichtigen Beitrag. Sie bilden die sahelischen Sicherheitskräfte aus. Dadurch stärken wir das Land und stärken die Menschenrechte in diesem Land. Ich weiß nicht, warum Sie das fragen, denn Sie haben als Regierung dieses oder als Regierungsfraktion dieses Mandat mit eingebracht. Das heißt, Sie sollten sich auch über den Sinn dieser Mission klar sein. Wir als Bewahrungspartei haben uns in den Ausschüssen stets kompromissbereit gezeigt und trotzdem waren wir durchsetzungsstark. Wir haben unsere Punkte durchgebracht, daher trägt auch die... Licht leuchtet. Naja, ich fahre fort und beende. Wir haben uns durchsetzungsstark gezeigt, wir haben uns der Soldaten angenommen und daher bitte ich, für diesen Entschließungsantrag in dieser Form zu stimmen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege. Vielleicht darf ich das Sitzungsleitung noch erklären. Wenn das Licht da vorne blinkt, ist es mein stiller Hilferuf an Sie, zum Schluss zu kommen, bevor ich Sie ermahnen muss. Also Sie haben dann noch Zeit, bis ich Sie ermahne. Als nächste Rednerin spricht zu uns die Kollegin Helena Esser, PIV-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, unser Ziel ist es, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Seit 70 Jahren nun streben wir nach eben diesem ambitionierten Grundsatz, welchen wir mit dem erweiterten EUMISA-Mandat näher kommen wollen. Wir als Teil der Europäischen Union wollen uns dieser Aufgabe stellen und Verantwortung übernehmen. Unsere langfristigen Ziele dabei sind Frieden und stabile staatliche Strukturen. Die Basis hierfür ist die Aussöhnung der ethnischen Konflikte, welche durch unsere Streitkräfte unterstützt wird. Durch die gezielte Schulung sahelischer Soldaten vor Ort und die logistische Unterstützung garantieren wir den Bürgerinnen und Bürgern in Sahelien Frieden, Stabilität und vor allem Menschenrechte.
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion GP?
Ja, bitte.
Wie können wir es durchsetzen?
So, jetzt. Entschuldigung. Wie können wir es denn durchsetzen, dass wir hier in diesem Einsatz Bundeswehrsoldaten hinsetzen, die hinschicken? Ich werde das durchsetzen. Das ist meine persönliche Meinung, die Frage. Das ist nicht die Meinung der Fraktion. Ich möchte Sie fragen, wie können wir es als Regierung durchsetzen, dass wir Soldatinnen und Soldaten hinschicken, die dort nur die Interessen der ehemaligen Kolonialmächte vertreten? Wir haben doch gesehen in den vergangenen Kriegseinsätzen oder Auslandseinsätzen wie in Mali. Wir haben es gesehen in Afghanistan. Solche Einsätze, Ausbildungseinsätze bringen nichts. Ich kann doch nicht mein Haus mit Brandschutztüren ausstatten, wenn es schon brennt. Wie können wir das zulassen? Entschuldigung, danke.
Also, meiner Meinung nach, also abgesehen davon, dass wir da eben auch eine europäische Verantwortung sehen können, wir sind nun mal ein Europa, ein Staatenbund und selbst wenn wir... keine Kolonie hatten, Frankreich zum Beispiel hatte es. Vielleicht kann man dort die koloniale Verantwortung verwurzeln. Allerdings finde ich es noch viel wichtiger. Wir können helfen, Demokratie zu schaffen, Menschenrechte durchzusetzen. Und das steht so schon im Grundgesetz. Das Zitat am Anfang habe ich auch gebracht. Und ich finde, das ist noch deutlich wichtiger als eine koloniale, eventuell koloniale europäische Verantwortung. Als Partei für Engagement und Verantwortung setzen wir uns eben für eine nachhaltige Ausbildung der Soldaten vor Ort ein, um eben das Militär als Stütze der Demokratie zu etablieren. Dabei darf natürlich die Souveränität Saheliens in gar keinem Fall eingeschränkt werden. Außerdem wollen wir eben an dieser Stelle betonen, dass die sahelische Regierung uns eben unter dem der Ausweitung des EUMISA-Mandats eben gebeten hat, zu intervenieren. Daher sehe ich dort auch eine Pflicht zu helfen.
Dennoch möchten wir im europäischen Geist eben freiheitliche Werte vertreten. Es geht uns nicht primär darum, Migration nach Europa zu verhindern, sondern eben darum, den Menschen Perspektiven in ihrer Heimat zu bieten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den Ausschüssen wurde bereits sehr gut zusammengearbeitet und meiner Meinung nach ein breiter Konsens erreicht. Bedenken Sie auch bitte, dass bei der Abstimmung jetzt keine Fraktionsdisziplin besteht und eben auch, dass wir meiner Meinung nach in diesem Haus eine Verantwortung gegenüber unserer Parlamentsarmee haben. Daher bitte ich Sie, nicht nur dem Mandat, sondern eben auch der Entschließung zuzustimmen. Wir sind doch alle für ein Sahelien, in dem man gut und gerne leben kann.
Vielen Dank, Frau Kollegin Esser. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Avocado, Bewahrer Partei.
Sehr geehrter Herr Präsident Kubicki, werte Kolleginnen und Kollegen, grüß Gott auch an die Zuschauer auf den Rängen. Si on travaille ensemble, on réussit plus. Das ist Französisch, die Ansprache in Sahelien, und heißt, wenn man gemeinsam arbeitet, schafft man mehr. Diese gemeinsame Arbeit hat sich innerhalb dieses Antrags, innerhalb dieser Mandatserweiterung und innerhalb der Antragsberatung zur Entschließung definitiv anhand vieler Seiten gezeigt. Ich wollte in meine Rede einsteigen und vor allem die Kompromissbereitschaft von Gerechtigkeitspartei und der Partei für Engagement und Verantwortung loben. Dieser Enthusiasmus. Dieser Enthusiasmus wird nun allerdings gedrückt, wenn ich sehe, dass für diese Aussprache noch Änderungsanträge eingereicht werden, die locker in den letzten Ausschussberatungen hätten abgearbeitet werden können.
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der PIV-Fraktion?
Jederzeit.
In diesem Hohen Hause unterhalten. Es ist immer ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich frage mich, warum diese Fraktion da drüben nicht die Interessen unseres deutschen Vaterlandes wahrnehmen mag und warum stimmen Sie diesem Entschluss nicht zu? Was Sie schon richtig gesagt haben, dass wir gute Beziehungen zu Frankreich brauchen, ja, aber dann stimmt ihr halt bitte zu. Genau das ist unser Ziel. Wir müssen kämpfen für die deutschen Interessen und es ist notwendig, die Sicherheit in Europa und in Deutschland zu gewährleisten und genau das schaffen wir mit diesem Einsatz. Vielen Dank.
Ich danke für Ihre Intervention, denn sie hat gezeigt, wie paradox die Linie Ihrer Partei ist und auch die Linie generell, die Sie fahren als Regierungskoalition. Sie hat gezeigt, wie Sie sich mit Einzelnen lächerlich machen, mit einzelnen Äußerungen, die einfach nicht zur Linie Ihrer Partei passen, die in den Ausschüssen paradox diskutiert wurden, wo man auf der einen Seite dem Gesamtkonsens zugestimmt hat und dann einzelne es in Ihrer Partei gab, die anscheinend doch nicht Ihrer Linie folgen wollen. Und hier sehen wir auf jeden Fall, dass die Regierungskoalition, so wie sie hier vor uns sitzt, auf wackelnden Beinen steht und von einem leichten Wind der Bewahrungspartei schon umgeblasen werden kann. Nun möchte ich aber gern mit meiner Rede fortfahren und betonen, dass wir als Bewahrungspartei es geschafft haben, in diese Entschließung unser Prinzip des Bewerten, Bewahren hineinbringen zu können. Wir haben tatsächlich auf verschiedenen Säulen entwicklungspolitische Erfolge erzielt, in den Ausschüssen, in Entwicklung, in vielen anderen Ausschüssen, in die wir es beraten haben. Wir möchten noch trotz aller Kritik noch mal betonen, dass wir natürlich auch für eine Mandatserweiterung in dieser Form sind. Wir sprechen uns auch dafür aus, dass wir eine Entschließung in dieser Form annehmen möchten und dass wir die demokratischen Strukturen in Sahelien vor
bringen möchten, sodass, wie meine Vorrednerin das schon gesagt hat, auch wir in einem Land leben könnten, in dem es diese Strukturen gibt, die es auch bei uns, die wir auch bei uns wertschätzen würden.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat der Kollege Justus Sievers, GP-Fraktion, das Wort.
Ja, werter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich fand es ja gerade sehr aufschlussreich, als Sie von der Bewahrerpartei hier einer sehr randständigen Äußerung, die etwas von Kolonialismus erzählt hat, zugestimmt hat. Hören Sie doch endlich damit auf, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Bekennen Sie sich zu Ihrer staatspolitischen Verantwortung. Bildungsmission und Stabilisierung sind nur möglich, wenn wir unsere Sicherheitskräfte dort auch einsetzen, um die Leute zu schützen.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion ZERV, glaube ich. ZEV.
Ja, gerne.
P. Gut.
Ja, auch.
Herr Präsident, wir sind die Partei für Engagement und Verantwortung. Was wir auch, glaube ich, mittlerweile deutlich gemacht haben sollten. Meine Frage an die GP ist, inwiefern wir hier nicht voranstellen sollten, dass wir den Menschen in Sahelien helfen. Wir haben in den Ausschüssen kontrovers diskutiert, sind aber zu dem Konsens gekommen, dass wir die koloniale Vergangenheit betonen müssen, aber in den Vordergrund stellen wollen, die humanitären Werte, die daraus resultieren, hier als breiten Konsens darzustellen. Nun ist meine Frage an die GP, wie möchten Sie sich verhalten? Möchten Sie hier versuchen, auf einzelne Äußerungen einzugehen und somit den Menschen in Sahelien nicht die Möglichkeit geben, demokratische Strukturen aufzubauen? Sie als Partei stehen doch genau dafür, den Menschen dort zu helfen. Und diesen Konsens bombardieren Sie, indem Sie hier ein einzelnes Wort auf die Goldwaage legen. Wir haben einen Konsens geschaffen und stehen Sie für diesen Konsens oder nicht?
Ja, danke für die Frage. Ich hoffe, meine Antwort wird aufschlussreich sein. Uns als GP.
Herr Kollege, es wäre nett, Sie würden aufstehen. Danke.
Uns als GP, als Gerechtigkeitspartei, geht es gerade darum, dass wir diesen Einsatz als humanitären Einsatz verstehen und eben nicht als Kriegseinsatz. Und ich wehre mich dagegen, das als kolonialen Kriegseinsatz schlecht zu reden. Darauf zielte mein Redebeitrag ab. So, jetzt möchte ich aber in meiner Rede fortfahren. Der Terror ist in Europa angekommen. Weihnachtsmärkte werden mit Betonsperren gesichert, nachrichtendienstliche Befugnisse wurden erweitert und Teile unserer Sicherheitskräfte sind mit schwerem Gerät ausgerüstet worden. Uns als Gerechtigkeitspartei ist es aber ein Anliegen, gerade an jene zu denken, die tagtäglich unter Terrorismus zu leiden haben. Echte Solidarität bedeutet Völkerfreundschaft. Dabei verbinden wir staatspolitische Verantwortung mit einem klar wertegeleiteten Fundament. Unser Leitstern ist tatsächlich die zweifache Solidarität. Zum einen gegenüber unseren französischen Freunden, deren Entlastung in Sahelien unser Credo sein muss. Und zum anderen gegenüber der sahelischen Bevölkerung und ihrer Regierung, die uns inständig um eine Ausweitung des Mandates gebeten hat. Dabei stellt Großbritannien mit 300 Soldaten nach uns das stärkste Kontingent. Dank unserer gemeinsamen Entschließung ist auch nach einem möglichen Brexit die Möglichkeit einer weiteren starken sicherheitspolitischen Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich in Sahelien gegeben. Vorher gilt es aber, und damit komme ich zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem vorliegenden Antrag der Regierungskoalition zuzustimmen. Getreu unserer Maxime, Verantwortung statt Säbelrasseln oder Feigheit vor Entscheidungen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner spricht zu uns der Kollege Maximilian Wittenstein, GP-Fraktion.
Sehr geehrter Präsident Kubicki, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst auf unsere stolze Mitgliedschaft in der Europäischen Union verweisen. Nicht umsonst steht neben der deutschen Flagge auch die europäische hier. Und wir haben eine europäische Verantwortung. Und diese Verantwortung, der wollen wir gerecht werden.
Und zwar mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich denke, dass die Eumisa-Mission ein sinnvoller Beitrag hin zu mehr Verantwortung ist. Unsere Außen- und Sicherheitspolitik fokussiert sich auf folgende Grundpfeiler: die Sicherung von Wohlstand, Stabilität ökonomischer und politischer Natur und selbstverständlich der Wahrung der Menschenrechte weltweit.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion GP, glaube ich.
Ja, die nehme ich, lasse ich zu.
Ja, und zwar ganz kurz eine generelle Zwischenfrage. Ich war nicht in diesem Ausschuss, nicht mit diesem Thema befasst und mir ist immer noch nicht klar geworden, was die Position der BP zu diesem Gesetzesantrag ist.
Ja, anscheinend ist Ihnen unsere Position nicht klar geworden. Dabei haben wir sie sehr deutlich geäußert. Dieses Positionspapier ist in Teilen unser Papier. Ich habe bereits gerade anklingen lassen, wir unterstützen natürlich die Eumisa-Mission, weil wir sie für einen sinnvollen Beitrag zu mehr Verantwortung halten. Deshalb plädiere ich auch für die Annahme dieses Antrags, dieses Entschließungsantrags. Aber nicht mit den Änderungen, die Sie noch hervorgebracht haben. Das hätte alles im Ausschuss diskutiert werden können, das hat die Vorrednerin auch anklingen lassen. Und das finde ich beschämt, dass Sie das nicht in den Ausschüssen gemacht haben, sondern jetzt sich versuchen, parteipolitisch zu profilieren. Das wäre die Frage. Ich denke, ich habe sie beantwortet.
Sie dürfen auch weiterreden.
Ja. Ich habe bereits unsere Grundpfeiler angesprochen. Jetzt möchte ich darauf zu sprechen kommen, dass für uns die Fluchtursachenbekämpfung wichtig ist. Nicht, weil wir Migrationsströme wegdrängen wollen oder mögliche Flüchtlinge nur dort halten wollen oder abschieben wollen. Nein, uns geht es darum, die Situation vor Ort in Sahelien konkret zu verbessern für die Leute vor Ort, für die Sahelier. Das ist uns als Bewahrungspartei wichtig. Deshalb wollen wir es den Geflohenen ermöglichen, in ihre Heimat zurückzukehren und den Sahelern eine Zukunft in ihrem eigenen Land ermöglichen. Denn niemand flieht gerne. Das kann ich Ihnen versichern. Und das geht nur, indem wir die Fluchtursachen entschieden bekämpfen. Und dass Sie sich in den Ausschüssen so dagegen entschieden haben, das finde ich äußerst beschämend. Dass Sie den Sahelern diese Möglichkeit nehmen, das ist wirklich beschämend, wirklich. Wir widmen uns genau diesen humanitären Herausforderungen. Wir wollen in Sahelien zwangsverschleierte Frauen unterstützen und die Situation für alle verbessern. Erklären Sie einer zwangsverschleierten Frau in Sahelien, wieso Sie gegen diese Fluchtursachenbekämpfung, für die wir eintreten, stimmen. Das ist absolut nicht sinnvoll. Erklären Sie es ihr. Sie haben keine Erklärung.
Gut, Herr Kollege, kommen Sie bitte ins Schluss.
Abschließend möchte ich noch zu dem Entschließungsantrag sagen. Ich habe mich dazu bereits zu dem Änderungsantrag geäußert. Ich denke, unserer konstruktiven Oppositionsarbeit ist es zu verdanken, dass aus einem schwammig formulierten Antrag ein sinnvoller geworden ist. Deshalb bitte ich darum, den Antrag anzunehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Sebastian Grünenwald, PEV-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir von der PEV waren doch etwas verwirrt über Ihre Kritik an unserem Änderungsantrag, denn dieser ist eigentlich nur eine juristische Frage. Ich kann gerne zitieren. Wir sagen, wir möchten nur ein Wort ändern. Aktuell steht im Beschluss von Fachleuten sowie regelmäßigen Kontakten der sahelischen Regierung, wir möchten das nur zu Konsultationen ändern. Das ist eine reine diplomatische Frage und juristische Frage. Das heißt, daran gibt es überhaupt keinen Grund, an dem Konsens, den wir im Ausschuss erreicht haben, zu zweifeln.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der DP-Fraktion?
Gerne. Pardon, das wollte nicht so hart sein.
Dankeschön. Ich wollte fragen, ob es diesen juristischen Konsens erst seit heute gibt und ob Sie auf diesen nicht schon in den letzten Tagen hätten kommen können und ob es vielleicht eine schlechte Arbeitsweise Ihrer Partei ist, die hier zum Vorschein kommt.
Also dazu ist zunächst zu sagen, dass nicht nur wir dann anscheinend diese schlechte Arbeitsweise haben, sondern auch Sie, wenn Sie diese juristische Frage nicht beantwortet haben. Und es ist ganz klar, dass wir als Parlamentarier, die nicht alle Juristen sind, von so etwas nicht unbedingt Ahnung haben. Wir müssen uns auch auf Menschen verlassen, die das studiert haben, die Volljuristen sind. Das heißt, wir haben uns erst im Nachhinein vollumfassend darüber informiert, über einen Änderungsantrag, der am gestrigen Tage noch nicht beschlossen worden ist, weil er noch nicht vorlag. Das heißt, wir können erst heute darüber abstimmen, was wir gestern Abend erst erfahren haben, weil wir uns erst darum gekümmert haben. Wir haben uns nämlich gekümmert. Aber eigentlich wollte ich über unsere Hilfe zur Selbsthilfe in Sahelien reden. Denn wir wissen, Sahelien ist ein Land, das hat große Probleme, die kann es alleine nicht lösen. Deutschland möchte jetzt zusammen mit Europa die Verantwortung übernehmen, in diesem Land weiterzuhelfen. Nicht feige und faul sich zurückzulehnen, sondern aktiv mitzugestalten an der demokratischen Entwicklung dieses Landes. Wichtig für die PEV ist dabei insbesondere, langfristige Stabilität zu schaffen. Wir schicken Soldaten, um die Souveränität, die territoriale Integrität zu gewährleisten. Aber wir möchten auch von innen heraus, dass das Land langfristig existieren kann. Zentral sind dafür für uns zwei Punkte. Zunächst möchten wir in die Bildung investieren, damit die Menschen dort nicht in die Schulen der Dschihadisten gehen müssen und deren Doktrin indoktriniert bekommen. Und wir möchten gegen die Korruption im Land etwas unternehmen und dafür Fachleute entsenden. Und darüber herrscht der allgemeine Konsens im Auswärtigen Ausschuss und deswegen hoffe ich auch in unserer Plenumsdebatte hier. Damit von diesem Antrag eine Signalwirkung ausgeht, sowohl an unsere europäischen Partner als auch an die Regierung und die gesamte Bevölkerung im Land Sahelien, hoffe ich auf eine breite Zustimmung. Wir haben im Ausschuss diesen Antrag fast einstimmig angenommen. Sie haben es erwähnt, da ist nichts daran auszusetzen. Sie haben daran mitgewirkt. Wir haben kontrovers diskutiert und Ihre Änderungsanträge auch teilweise übernommen. Das heißt, Ihre Fraktion ist in diesem Ausschuss, in dieser Beschlussvorlage, in diesem Entschließungsantrag gut vertreten. Und deswegen hoffe ich, dass wir gemeinsam den Menschen helfen und einen langen Abend nach Sahelien ausstrecken. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Julius Ebermann, BP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Bewahrungspartei begrüßen die Absicht, das Mandat der EU-Mission EUMISA auszuweiten. Ziel dieser Mission muss es vor allem sein, die Entstehung einer Basis für Terroranschläge bei uns in Deutschland und in Europa zu vermeiden. Wir legen besonderen Wert darauf, dass unsere Soldatinnen und Soldaten ideal für die sicherheitspolitische Lage und die geografischen Anforderungen in Sahelien ausgerüstet sind. Des Weiteren ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Soldatinnen und Soldaten für ihren lebensgefährlichen Einsatz besonders zu würdigen.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der GP-Fraktion?
Ja.
Herr Kollege, will Ihre Partei Krieg führen oder Entwicklungshilfe leisten?
Meine Partei will keinen Krieg führen. Das Mandat sieht klar eine Ausbildung des dortigen Personals vor. Trotzdem müssen unsere Soldatinnen und Soldaten geschützt werden, um dort nicht terroristischen Akten ausgesetzt zu sein. Ja, all diese vorgetragenen Punkte von mir haben wir, die Bewahrungspartei, durch zielstrebige und konstruktive Oppositionsarbeit in den Entschließungsantrag der Mission EUMISA, insbesondere in den Punkten 7 und 9, eingebracht. Dabei bedanke ich mich auch bei der Partei für Engagement und Verantwortung für das gemeinschaftliche Abstimmungsverhalten im Verteidigungsausschuss. Jedoch zeigt sich hier besonders die Unentschlossenheit innerhalb der Regierungsparteien, die keinen gemeinsamen Standpunkt haben. Denn im Gegensatz zu der Gerechtigkeitspartei haben wir frei von linken Ideologien und Vorurteilen gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten gehandelt.
Für uns sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, unsere Staatsbürger in Uniform bestmöglich für den Einsatz auszustatten und die Arbeit entsprechend zu würdigen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Dr. Reinhard Fuchs, GP-Fraktion.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Abgeordnete, eigentlich hatte ich eine Rede vorbereitet, die an das Parlament appellieren sollte, die tolle Arbeit aus den Ausschüssen weiter fortzuführen. Leider kann ich die Rede so nicht halten, weil ich erschüttert darüber bin, dass trotz den tollen Beschlüssen, wo sich jeder in der Entschließungserklärung wiederfindet, trotzdem noch eine herge Debatte über Kleinigkeiten finde. Sie haben noch den Änderungsantrag. Und gerade eben hat Ihr Kollege darauf appelliert, dass wir eine Verantwortung gegenüber unseren Soldaten haben. Die haben wir auch. Und es gibt kein besseres Signal an unsere Soldaten, wenn ein Mandat für eine Mission einstimmig im Parlament beschlossen wird.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der BP-Fraktion?
Leider nein. Ich möchte daher an alle Abgeordneten noch mal appellieren, daran zu denken, dass jeder in der Entschließungserklärung seine Handschrift wiederfinden kann. Wir haben gute Deals geschlossen in den Ausschüssen. Es war eine konstruktive Arbeit, obwohl wir hart diskutiert haben. Und das ist das, was Demokratie ausmacht und was die Stärke einer Parlamentsarmee ist, dass wir keine sinnlosen Kriege führen, sondern konstruktive Arbeit in den Ländern mit den Armeen und unseren Verbündeten leisten. Und gerade zu unseren Verbündeten muss man noch eins sagen. Vielleicht hat Frankreich in der Vergangenheit Fehler gemacht. Das hat jede Nation mal. Da sollten wir uns nicht ausschließen. Was mir dann aber wehtut, ist, dass wir es geschafft haben, aus den Fehlern der Vergangenheit eine Union zu schaffen, die den Frieden in Europa seit Jahren garantiert und nun dagegen gefeuert wird, obwohl es die BP-Regierung war, die das Mandat nicht richtig ausgestattet hat beim letzten Mal, sodass wir es jetzt verlängern müssen. Ich möchte daher nur noch das sagen, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Es gibt kein besseres Signal an unsere Soldaten, als dass wir das Mandat einstimmig beschließen und ihnen so den Rücken stärken für eine erfolgreiche Mission in Sahelien. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Fuchs. Als nächster Redner spricht zu uns der Kollege Adrian Gravelund, WP-Fraktion.
Schlechtes Gefühl, das runterfahren zu müssen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir diese Entschließung, die wir hier im Auswärtigen Ausschuss Ihnen empfohlen haben, ansehe, dann sehen wir hier ein schwarzes Blatt. Ein Blatt, in dem unsere Werte und die Leitkultur dieses Landes wiedergespiegelt sind. Ein Blatt, das wir hier überparteilich in dem Ausschuss einstimmig beschließen konnten. Und genau das ist es, was wir bei der Brisanz dieses Themas brauchen.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der BP-Fraktion?
Sicher.
Sehr geehrter Herr Präsident, ich habe keine Zwischenfrage, ich habe nur eine Anmerkung an meinen Parteikollegen. Ich möchte damit anfangen, erstmal die gute Zusammenarbeit in den Ausschüssen zu loben. Ich möchte eher gesagt, der Koalition gratulieren, dass sie gestern in der Ausschusssitzung des Auswärtigen Ausschusses sehr zerstritten war. Und ich gratuliere Ihnen, dass Sie hier jetzt recht einig sind und wieder zusammengefunden haben.
Herr Kollege, darf ich Sie darauf hinweisen, dass Sie eine Frage an den Redner stellen können oder eine Kurzintervention durchführen können?
Ich habe eine Anmerkung.
Sie muss sich aber beziehen auf das, was der Redner sagt und nicht in der allgemeinen Erklärung ins Haus.
Okay. Dann komme ich zu dem, was mein Redner gesagt hat, zu den Entschlüssen, die gezogen wurden in den Ausschüssen und möchte auf den Änderungsantrag eingehen. Demokratisierung geht nur mit dem Parlament und nicht mit dem, was die Regierungskoalition fordert, dass man mit Hinterzimmerpolitik mit der dortigen Regierung zusammen Entschlüsse fasst. Wir möchten mit dem dortigen Parlament zusammenarbeiten und nicht mit der Regierung.
Herr Kollege, ich muss Sie bedauerlicherweise unterbrechen.
Sie haben keine, von Ihrer Fraktion keine Rednerzeit bekommen und Sie können das jetzt nicht dadurch nachholen, dass Sie allgemeine Erklärungen abgeben. Noch einmal, Sie können eine Frage an den Redner stellen oder zu seinen Ausführungen Stellung nehmen, aber nur zu seinen Ausführungen. Wenn das nicht möglich ist, dann dürfen Sie sich widersetzen. Sie haben das Wort.
Okay. Herr Kollege. Geht das jetzt von meiner Redezeit ab?
Nein.
Okay, weil die Uhr läuft. Also so wie ich das verstanden habe, ich halte es auch für ziemlich notwendig, dass wir diesen Dialog nicht nur mit der Regierung dort, sondern auch mit dem Parlament führen. Denn es ist egal, wer in Sahelien diesen Konflikt weiter anheizt. Es werden Menschen sterben und ob das der Autokrat ist oder eine religiöse Gruppe, ist mir egal. Denn ich kann mit meinen Werten nicht vereinbaren, dass wir dabei zuschauen, dass Menschen in einem Konflikt sterben, wenn wir es verhindern könnten. Und wenn wir mit unseren Wählern und unserem Gewissen weiterhin im Reinen sein wollen und uns nicht anlügen wollen, dann müssen wir handeln, und zwar jetzt. Aber ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen, in diesem Antrag sollten wir auch so weit gehen und sagen, dass diejenigen, die ihn benötigen, auch hier in diesem Land subsidiären Schutz bekommen sollten. Aber wir haben auch nicht nur eine Verantwortung gegenüber denen, die unseren Schutz brauchen, sondern auch gegenüber unseren Wählern. Unseren Wählern muss klar werden, dass wir dafür sind, dass wenn die Lage in Sahelien so weit deeskaliert ist, dass die dann auch wieder die subsidiär Schutzberechtigten in ihr Heimatland zurückkehren. Und das, was hier in diesem Entschließungsantrag steht, dass wir Möglichkeiten schaffen wollen, dass sie das machen, das ist das absolute Minimum. In der Bewahrungspartei glauben wir, dass Migration Regeln braucht. Und diese Regeln müssen international gefasst werden. Und deswegen bin ich sehr erschüttert, dass trotz der eigentlich sehr guten Zusammenarbeit gestern im Auswärtigen Ausschuss sich die Regierungsparteien darüber hinweggesetzt haben, über internationales Recht und das Dublin-Abkommen ignoriert haben und nur eine Rückführung für subsidiär Geschützte fordern und sie nicht durchsetzen wollen. Einer Problemlösung für unser Land sind wir dadurch nicht näher gekommen und deswegen fordere ich Sie auf, beim nächsten Mal nicht nur für das Ausland eine Zusammenarbeit anzufangen, sondern auch für unsere Wähler, für unser Land und für unsere Werte.
Vielen Dank, Herr Kollege. Und für die PEV hat jetzt das Wort die Frau Kollegin Selma Behrens.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mir gerade die Debatte angeschaut und ich frage mich so richtig, warum streiten wir uns überhaupt? Wir haben hier einen klaren Konsens und den möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Und zwar, unser Konsens, auf den wir uns alle hier geeinigt haben, ist Frieden, Stabilität und Menschenrechte. Das mag für den einen oder anderen vielleicht jetzt ein bisschen ausgelutscht oder irgendwie abgedroschen klingen, aber es hat enorme Wichtigkeit und darauf haben wir uns auch in den Ausschüssen geeinigt. BP, PV und GP zusammen. Wir konnten dieses umfassende Paket erarbeiten.
Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der PV-Fraktion?
Ja.
GP-Fraktion, Entschuldigung.
Danke, dass Sie die Zwischenfrage zugelassen haben. Sie möchten 500 Soldatinnen und Soldaten stationieren. Wie sind Sie auf diese Zahl gekommen? Und meine Frage ist, inwieweit sollen diese Hilfe leisten? Also sollen die Entwicklungshilfe auch leisten oder sollen die eher militärische Hilfe leisten? Vielen Dank.
Ich muss darauf nicht wirklich eingehen, weil es nicht jetzt die Ausarbeitung konkret, es geht hier um die Entschließung und nicht die Ausarbeitung, die ist von der Bundesregierung. Es sind auch 530, aber gerne.
Sie dürfen sich widersetzen, Herr Kollege.
So, ich sage noch ganz kurz worauf wir uns einigen konnten. In diesem Paket haben wir nämlich sowohl unsere europäischen historischen Verantwortungen benannt, als auch unser demokratisches Engagement und selbstständige wirtschaftliche Entwicklung gefordert. Dies nämlich in der sahelischen Bevölkerung ist ein großer Teil, wird unterdrückt eben von diesen internationalen Terrororganisationen. Und so wollen wir eben die Bevölkerung schützen, denn darum geht es hier. Auf diesen erbreiteten Konsens ist ein wichtiges Signal, gerade in Zeiten, in denen eben in Europa, es geht ja um den Europaausschuss, wo das dann vorgetragen wird, gerade da ein wichtiges Signal zu senden, nach Europa ein einheitliches Signal von Deutschland hier, dass wir als Europäer und Europäerinnen für Engagement und Verantwortung stehen. Als Parlamentarier und Parlamentarierinnen für zivile Maßnahmen und den pflichtbewussten Umgang mit den von uns verfügbaren und bestandenen Ressourcen stehen. Das Signal, das wir senden möchten, das gemeinsame Signal ist, dass die deutsche Bevölkerung, in dessen Namen wir hier auch heute stehen, sich für die internationale Stabilität, Menschenrechte und strukturelle Entwicklungsarbeit ausspricht. Lass uns dieses Zeichen nun gemeinsam senden, einfach auch für Sahelien und für die Europäische Union. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Und der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, der Kollege Florian Salam, GP.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir stimmen heute über die Entsendung von Soldaten ab. Jedoch herrscht auch in den Ausschüssen und auch hier im Parlament Konsens, dass rein militärische Maßnahmen nicht weit genug greifen, um das Land langfristig zu stabilisieren. Deshalb benötigen wir auch nicht militärische Bemühungen, um Friedensprozesse nach bewaffneten Konflikten zu stabilisieren und konsolidieren und somit einen wichtigen Beitrag zu einer friedlichen, globalen Entwicklung leisten. Deshalb fordern wir auch ein umfassendes Unterstützungspaket, das politisches Engagement, wirtschaftliche Hilfe und Sicherheit für die Menschen schafft und so letztendlich Frieden sichert. Dabei ist es jedoch wichtig, dass wir genau auf die spezifischen Probleme Saheliens eingehen. Die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Wir haben eine viel zu hohe Geburtenrate und die dafür auch fehlende gesundheitliche Infrastruktur. Das Bildungssystem leidet. Es fehlen finanzielle Mittel und oft findet Ausbildung in Koranschulen statt, wo sich junge Menschen radikalisieren. Und im weltweiten Korruptionsindex nimmt Sahelien nur Platz 120 ein, was es auch an der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung hindert.
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?
Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. Diese Probleme gilt es zu lösen und vor allem auch durch die Förderung und den Ausbau demokratischer Strukturen. Denn nur dadurch kann man Fluchtursachen und Migration nachhaltig bekämpfen und nicht durch irgendwelche ideologischen Ab- und Rückführungsprogramme, wie sie hier von der Bewahrungspartei vorgeschlagen werden. Der wichtigste Punkt aber, um nachhaltige Entwicklung in Sahelien zu leisten, ist jedoch die Sicherheit. Deswegen bitte ich alle hier vertretenen Fraktionen, dem Antrag zuzustimmen. Denn dieser würdigt auch die Rolle, die Deutschland innerhalb der EU und der Welt einnehmen möchte. Deutschland möchte Verantwortung übernehmen. Und auch hier hat Einigkeit in den Ausschüssen geherrscht. Und ich möchte zu Ende noch anmerken, dass in einer neuen globalen Ordnung Abschottung und Konfrontation nicht helfen werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt und wir kommen zu den Beschlussempfehlungen des Auswärtigen Ausschusses. Zu dem Antrag der Bundesregierung auf Ausweitung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Operation EUMISMA. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 8, den Antrag der Bundesregierung auf Drucksache 4 anzunehmen. Wer stimmt dafür? Das ist die PEV und die GP. Wer stimmt dagegen? Wer stimmt dagegen? Einige Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5. Wenige Stimmen. Wir stimmen jetzt erstmal ab über diese Beschlussempfehlung anzunehmen, den Antrag der Bundesregierung auf Drucksache 4. Wenn Sie den mal anschauen auf Drucksache 4, die Änderungsanträge kommen später, wenn wir dann zu den Entschließungen kommen. Okay, also nochmal. Also Buchstabe A der Beschlussempfehlung schlägt vor, den Antrag der Bundesregierung auf Drucksache 4 anzunehmen. Wer ist dafür? Okay, wenn das so ist, dann ist das so. Dann haben alle Fraktionen des Hauses die Beschlussempfehlung angenommen. Es gibt einen Buchstaben B der Beschlussempfehlung, ebenfalls auf Drucksache 8. Dort empfiehlt der Ausschuss, eine Entschließung anzunehmen. Zu dieser Entschließung gibt es einen Änderungsantrag. Über diesen Änderungsantrag stimmen wir zuerst ab. Der Änderungsantrag stammt von den Fraktionen GP und PEV. Sie erinnern sich. Zu finden auf Drucksache 12. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das sind logischerweise die beiden Fraktionen GP und PEV. Wer stimmt dagegen? Das ist die GP. Enthaltungen? Enthaltungen? Bei vereinzelten Enthaltungen aus der BP-Fraktion und einer Enthaltung aus der GP-Fraktion ist der Änderungsantrag angenommen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung, also die Annahme der Entschließung inklusive der jetzt beschlossenen Änderung? Das sind viele, fast alle Gegenprobe. Dann ist mit 2 Gegenstimmen, wenn ich das richtig, 3 Gegenstimmen von allen übrigen Kolleginnen und Kollegen des Hauses diese Entschließung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6. Hier geht es um die zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 38 Absatz 2, nämlich Senkung des Mindestalters für das aktive Wahlrecht bei Wahlen zum Deutschen Bundestag. Es gibt dazu auch einen Änderungsantrag der Fraktion der BP. Interfraktionell ist eine Aussprache von 24 Minuten vereinbart. Sind Sie damit einverstanden? Die nicht einverstanden sind, verlassen den Raum. Sehe ich das richtig? Nee. Also Sie sind damit einverstanden, es gibt keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache zu diesem Top 6 Wahlalter. Und das Wort hat die Kollegin Svenja Schulze von der GP.
Sehr geehrter Herr Präsident Friedrich, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebes Publikum. Sie haben einen Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 38 Absatz 2, Senkung des Mindestalters für das aktive Wahlrecht bei Wahlen zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre vorliegen, wozu ich eingangs einige Fakten erläutern möchte. Die Grundsätze für die Wahl in der Bundesrepublik Deutschland sind seit 1949 im Grundgesetz bzw. im Bundeswahlgesetz aufgelistet. Auch Gesetze und das Wahlrecht gehen mit der Zeit und wurden 1945, 1972 und 1974 geändert. 2019 ist ein Jahr, wo Jugendbeteiligung groß geschrieben wird und viele Jugendliche gerne mehr politische Beteiligung bei Wahlen zeigen würden. Das zeichnet sich auch an der Shell-Jugendstudie 2015 ab. 2002 interessierten sich nur 30% der Jugendlichen für Politik. 2015 waren es schon 41%. Und ich bin mir ganz sicher, dieses Jahr kommt die Prozentzahl schon in die Nähe der 50%. Das heißt, dass bei Bewilligung dieses Gesetzentwurfs die Wahlbeteiligung bei den nächsten Wahlen sprunghaft ansteigen würde. Außerdem wird die Erfahrung der Demokratie so am besten praktisch vermittelt. Das entstammt den Ergebnissen der HAW-Studiengruppe 2015. Ich zitiere nun Paro Engelbrecht aus fluter.de. Wenn man unter 18-Jährigen das Gefühl gibt, dass sie die Wahlen nichts angehen, braucht man sich auch nicht zu wundern, dass sie sich nicht für Politik interessieren. Zitat Ende. Wissenschaftler Robert Verkamp sagt im Interview der Deutschen Welle dazu, dass wir die Jugendlichen mit 16, 17, 18 Jahren noch in den Schulen erreichen und wählen will gelernt sein.
Die Redezeit
ist abgelaufen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Also, liebe Kollegen, wenn Sie die Zwischenfrage stellen wollen, sollten Sie das noch innerhalb der Redezeit machen, weil danach machen wir keine mehr. Vielen Dank. Der Kollege Georg Petzinger spricht für die BP.
Sehr geehrter Herr Präsident, Freunde und Kollegen. Erlauben Sie mir bitte, Herr Präsident, das gebührt den guten Ton, dass ich Sie um Erlaubnis bitte, ein Zitat des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama einzubringen. Danke Ihnen. Wahlen alleine machen noch keine Demokratie aus. Das hat unsere Partei leidvoll zu spüren bekommen. Als klarer Wahlsieger und stärkste Fraktion haben wir von unseren Wählern einen eindeutigen Regierungsauftrag erhalten. Sie, liebe GP und liebe PEV, haben allerdings anscheinend noch nie etwas von Verantwortung und Kompromissbereitschaft gehört.
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der GP?
Man soll zwar erst denken und zuhören, bevor man eine Frage stellt, aber gerne.
Also ja.
Sie behaupten, Sie hätten einen klaren Wählerauftrag bekommen, zu regieren. Dabei ist doch völlig klar, die Mehrheit, die sich hier gebildet hat, ist auch eine Mehrheit gegen Ihre Partei, die sich direkt im Wählerwillen abspiegelt.
Herr Kollege, können Sie stehen bleiben für die Beantwortung der Frage?
Man kann sich natürlich die Tatsachen so hinlegen, wie man will. Und das ist bei Ihnen häufig so der Fall. Wir haben die meisten Stimmen erhalten. Damit geht einher, dass wir auch einen Regierungsauftrag bekommen. Wir haben mit Ihnen gesprochen. Sie waren nicht kompromissbereit und gehen lieber wieder so ein falsches Bündnis ein, als mit uns mal zu sprechen und zu verhandeln. Das zeigt wieder Ihre Kompromissbereitschaft. Vielen Dank. Ich hoffe, damit ist die Frage klar beantwortet. So, ich fahre fort. Wir waren bei der Kompromissbereitschaft stehen geblieben. Dies zeigt besonders die Reaktion auf unser starkes zweifaches Entgegenkommen vom bewährten Ausgangspunkt, das Wahlalter ab 18 beizubehalten, zum ersten Schritt dem Familienwahlrecht und zum zweiten Schritt dem Familienwahlrecht kombiniert mit dem Wahlalter ab 16. Man geht zwei Schritte auf Sie zu und Sie laufen schreiend davon. Mit dieser Situation sind Sie hoffnungslos überfordert, was Ihr falsches Argument der Verfassungswidrigkeit widerspiegelt. Unsere gemeinsame Verwaltung hat in Erfahrung gebracht, dass unser Vorschlag nicht verfassungswidrig ist, sondern im Gegenteil unser Grundgesetz sogar auf Basis Artikel 6 Absatz 1 unterstreicht. Wir fördern sowohl Jugend als auch Familie. Die Familie geht bei Ihnen vollkommen unter. Willkürlich setzen Sie dagegen auf ein Wahlalter ab 16 und schließen bewusst den Großteil der unter 18-Jährigen aus. Sie setzen folglich das Wahlgewicht eines Rentnerpaars mit dem einer mehrköpfigen Familie gleich. Dies ist mit unseren Werten und mit einer klaren Haltung pro Familie nicht vereinbar. Vielleicht konnten Sie Ihre wohlstandsgefährdeten Anträge bei Kaffeebechern und vermeintlicher chancengleicher Bewerbung durchsetzen. Aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir als größte Partei eine Verfassungsänderung verhindern können. Hierfür benötigen Sie eine Zweidrittelmehrheit, die es ohne uns
im BP nicht geben wird. Herr Kollege, auch Ihre Redezeit ist begrenzt.
Ja, ich komme zum Schluss.
Bitte.
Deshalb fordern wir Sie auf, liebe Abgeordneten der GP und PEV, einmal nachzudenken, auf uns zuzukommen. Tun Sie etwas für Deutschland und stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Dankeschön.
Der Kollege Vincent Graf spricht für die PEV.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 unseres Grundgesetzes, der aufgrund der Ewigkeitsklausel neben der Menschenwürde dessen wichtigster Artikel ist. Und in diesem Artikel heißt es gerade nicht, dass der Souverän ausschließlich von dem volljährigen Volk gebildet wird. Wie kann es also sein, dass wir 20% der Bundesbürger das Recht absprechen, ein Teil davon zu sein?
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?
Sehr gerne.
Bitte schön.
Wir haben ja einen Kompromiss eingeworfen mit dem Wahlalter ab 16 und im Gegensatz zu Ihnen integrieren wir sogar noch mehr Wähler mit dem Wahlalter von 1 bis 16. Die nehmen wir noch mit, die lassen Sie außen vor. Bei uns können sich mehr beteiligen, bei Ihnen eindeutig weniger. Also lassen Sie mal die Tatsachen hier bitte.
Herr Kollege
Petzinger. Könnten Sie bitte stehen bleiben? Herr Kollege, bleiben Sie stehen für die Beantwortung. Ja?
Herr Kollege Petzinger, das Familienwahlrecht lehnen wir aus einem ganz bestimmten Grund ab. Wir halten es für verfassungswidrig. Für uns verstößt es gegen die Wahlgrundsätze, nämlich der gleichen Wahl. Wenn Sie das anders sehen, ist das Ihre Sache. Ich fahre fort. Unser Ziel muss es also sein, und ich hoffe, da stimmen Sie mir alle zu, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an unseren demokratischen Wahlen teilhaben zu lassen. Und ich glaube, mit unserem Gesetzentwurf kommen wir diesem Ziel ein großes Stück näher. Nach gängiger Rechtsauslegung darf das aktive Wahlrecht bestimmten Personengruppen nur in gut begründeten Ausnahmefällen vorenthalten werden. Und die Begründung, mit welcher die 16- bis 18-Jährigen in diesem Land von Wahlen ausgeschlossen werden, sind für uns mehr als fragwürdig. Der Reifeprozess eines jungen Menschen ist doch weder in der Realität noch im rechtlichen Sinne ein Prozess, der abgeschlossen ist, wenn eine bestimmte Altersschwelle passiert wird. So ist das Erlangen der Strafmündigkeit ein Prozess, der rechtlich in einem Alter zwischen 14 bis 21 vollzogen wird, sich aber explizit nicht auf die Grenze der Volljährigkeit festlegen lässt. Dabei ist die Strafmündigkeit doch genauso wie das Wahlrecht eine staatsbürgerliche Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Warum also sollten wir das Wahlrecht nicht als einen weiteren Schritt in diesem Reifeprozess begreifen und diese ebenso entkoppelt von der Schwelle der Volljährigkeit betrachten? Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und appelliere an Sie, insbesondere auch im Hinblick auf Ihr freies Mandat, ermöglichen Sie den jungen Menschen in unserem Land eine aktive Teilhabe an unseren Wahlen. Jede Stimme für diesen Gesetzentwurf ist eine Stärkung der Demokratie. Vielen Dank.
Für die BP hat als nächstes das Wort der Kollege Magnus Adler.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Demokratie lebt von Kompromissen. Und genau aus diesem Grund haben wir von der BGP gestern im Verfassungsausschuss gleich zweimal mit einem Kompromiss einen Schritt auf die Regierung zugemacht. Wir wollten ursprünglich das Wahlalter ab 18 beibehalten und sind Ihrer Forderung nach einer stärkeren Partizipation von Jugendlichen durch eine Senkung auf 16 Jahre entgegengekommen, indem wir ein Familienwahlrecht vorgeschlagen haben.
Herr Kollege aus der PEV, gibt es den Wunsch nach einer Zwischenfrage?
Ich gestatte keine Zwischenfrage. Dieses sieht vor, dass die Eltern stellvertretend für ihre Kinder wählen, bis diese volljährig sind. Als Sie dann weiterhin auf Ihrem Standpunkt beharrt haben, sind wir Ihnen noch weiter entgegengekommen, haben Ihrer Forderung nach einem Wahlrecht ab 16 zugestimmt und zusätzlich für ein Familienwahlrecht für unter 16-Jährige plädiert. Wir sind Ihrer Forderung also vollkommen nachgekommen und fordern lediglich, Familien zu stärken und auch den unter 16-Jährigen eine Stimme zu geben, die Sie in Ihrem Vorschlag nicht berücksichtigen. Auch dies haben Sie abgelehnt. Bei einem Kompromiss sollten sich beide Seiten in der Mitte treffen. Wir sind nun schon weit über die Mitte auf Sie zugegangen. Wir stehen praktisch nahezu vor Ihnen, ja fast schon hinter Ihnen, wohingegen Sie nicht einen Nanometer von Ihrem Standpunkt abgewichen sind. Wir finden das sehr bedauerlich, da wir eigentlich dasselbe Ziel verfolgen: Jugendlichen mehr Partizipationsmöglichkeiten zu geben. Von daher wundert es mich, dass Sie sich unserem Vorschlag so rigoros verschlossen haben. Schließlich profitieren doch wesentlich mehr Kinder und Jugendliche von unserem als von Ihrem Antrag oder einer Beibehaltung des Status quo.
Der Kollege lässt keine Zwischenfragen zu, und zwar das gilt für alle.
Daher und weil wir an Ihre Kompromissbereitschaft glauben, haben wir unseren Vorschlag eines Familienwahlrechts bis 16 noch einmal in diese Plenarsitzung eingebracht. Ich appelliere an Sie. Wenn Ihnen wirklich etwas an den Interessen von Jugendlichen, und zwar nicht nur der über 16-Jährigen, gelegen ist, dann stimmen Sie hier und heute für diesen Antrag. Dankeschön.
Der nächste ist der Kollege Franz Lang, GP.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Vorwurf von der BP bzw. von der Spitze der BP, dass wir keine Kompromisse machen, ist absolut ungerechtfertigt. Uns einen Schritt nach hinten, uns einen Schritt in die falsche Richtung, uns einen Schritt in weitere konservative Richtungen als Kompromiss zu verkaufen, halte ich für absolut fragwürdig. Wir können und dürfen nicht zulassen, dass eine gesamte Bevölkerungsschicht strukturell von politischer Teilhabe ausgeschlossen wird, insbesondere wenn die politischen Entscheidungen, die heute getroffen werden, ihre schwerwiegendsten Folgen in der Zukunft, also im Leben besagter Schicht, entfalten. Denn ein Generationenkonflikt, wie wir ihn bei Fridays for Future oder der Artikel-13-Debatte erleben, wäre nicht notwendig, wenn wir der jungen Generation ermöglichen, ihre Interessen politisch umzusetzen.
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?
Ja, sehr gerne.
Bitte schön. In der Ruhe liegt die Kraft.
Ja, danke. Für die Zwischenfrage, mein geehrter Herr Kollege. Sie sagten gerade, Sie sind kompromissbereit. Sie haben einen Antrag eingebracht, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen. Wir haben einen Vorschlag gebracht, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen mit dem Einbeziehung des Familienwahlrechts. Das war der Kompromiss. Und jetzt frage ich mich, wenn Sie Ihren ursprünglichen Antrag nehmen und unseren Kompromiss ablehnen. Wo ist da die Kompromissbereitschaft? Da ist keine Kompromissbereitschaft.
Die Kompromissbereitschaft äußert sich insofern, als dass wir eigentlich dem Vorschlag unserer Koalitionspartner, das Wahlalter auf 14 abzusenden, widersprochen haben und gesagt haben, nein, wir müssen auch auf die Konservativen, auf die Bewahrungspartei hören und müssen auf sie zugehen und Kompromisse schließen. Deswegen fordern wir ein Wahlalter ab 16 Jahren. Dass sich Minderjährige leichter beeinflussen lassen oder sich keine politische Meinung bilden können, halte ich für Schwachsinn. Diejenigen, denen Politik egal ist, werden ohnehin nicht zur Wahl gehen. Und von jüngster Entwicklung weiß man, Volljährige lassen sich im gleichen Umfang wie Minderjährige von Extremismus beeinflussen. Dies ist jedoch kein Grund, ihnen fundamentale Rechte abzusprechen, wie die Teilhabe an der Politik. Weiterhin wird das politische Interesse der Jugend stark zunehmen, wenn diese ein tatsächliches Mitspracherecht hat. Und warum sollte man eine politisch gebildete Jugend verhindern wollen? In vielen deutschen Ländern und auf Bundesebene in Österreich hat sich dieses Prinzip bewährt. Davon sollten wir lernen. Liebe Abgeordnete der Bewahrungspartei, auch Ihre zukünftigen Wählerinnen und Wähler wollen sich nicht davon abhalten lassen, Sie zu wählen. Sagen Sie sich also nicht von einer gesamten Generation los. Stimmen Sie für Ihre Wählerinnen und Wähler und für Ihre zukünftigen Wählerinnen und Wähler. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Lang. Und die nächste Rednerin ist die Kollegin Emma Zecher von der BP.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, jeder Mensch ist gleichwertig, aber nicht gleich. Und genau das ist, weshalb wir, die BP, den Kompromiss mit dem Familienwahlrecht gefordert haben. Unser Antrag ist nicht verfassungswidrig und wir haben uns dies von der Verwaltung bestätigen lassen.
Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der PEV-Fraktion?
Ich würde gerne noch einen Moment warten. Mit unserem Antrag wird niemand ausgeschlossen. Sie dagegen fahren aktuell ein Votum gegen einen Großteil der Bevölkerung. Eltern haben bis zum 18. Lebensjahr das Recht, in vielen Bereichen für ihre Kinder zu entscheiden. Warum sollen wir ihnen dann auch nicht durch das Familienwahlrecht die stellvertretende Funktion im Wählen geben? Wie man bei meinem Vorredner bereits gehört hat, der BP, hat sich die Koalition nicht auf uns als entscheidende Kraft eingelassen. Für einen Kompromiss waren sie nicht bereit. Und genau das ist das, was wir sehr bedauern.
So, wie schaut es aus mit der Zwischenfrage? Wir hätten jetzt viele Gerne. Wünsche. Der Kollege mit der roten Krawatte war, glaube ich, der Erste.
Sehe ich das richtig, dass Sie aus der Aussage oder aus Ihrer Überzeugung, dass nicht alle Menschen gleich sind, ableiten, dass sozusagen diejenigen, die sich in dem Leben dafür entschieden haben, eine Familie zu gründen, effektiv mehr Stimmen und damit auch ein höheres Maß an Mitentscheidung in einer demokratischen Republik zukommen sollte, als anderen Menschen, die sich nicht dafür entschieden haben, eine Familie zu gründen? Denn genau das, also am Grundsatz der Gleichheit der Wahl, daran rüttelt Ihr Antrag, Ihr Änderungsantrag, und das halte ich für meinen Teil für verfassungsrechtlich, aber auch moralisch höchst problematisch.
Verehrter Kollege, Sie haben das Zitat nicht richtig verstanden. Jeder Mensch ist gleichwertig, bedeutet, dass jeder Mensch, auch Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, das Recht haben sollte, die Meinung zu äußern. Und die Eltern werden für ihr Kind, zum Wohle des Kindes, die Meinung des Kindes vertreten. Da wird aber mein verehrter Kollege Mario Pawitz nachher genauer drauf eingehen. Ich möchte klarstellen...
Sie können sich wieder hinsetzen.
Ich möchte klarstellen, die Koalition hat hierbei mehrmals missverstanden, dass es uns nicht um das Alter geht. Uns geht es darum, die Stellvertretung durchzusetzen, dass die Jugendlichen in die Politik hineinwachsen und somit politische Bildung stattfinden kann. Dadurch werden natürlich unter anderem Familien gestärkt. Die Regierungspartei schreibt sich immer das Soziale auf ihre Fahne, möchte es dann aber nicht durchsetzen. Diesen Kompromiss zu unterstützen und ist nicht kompromissbereit. Das ist für uns weder vertretbar noch nachvollziehbar. Außerdem werden durch das Familienwahlrecht gerade Kinder und Jugendliche klar gestärkt und ihre Meinung wird durchgelassen. Und durch konstruktive Gespräche in der Familie wird vermieden, dass wahllose Wählen vor allem zu extremistischen Positionen. Wir gehen im Rahmen dieses Kompromisses auf die Regierungspartei zu und nun sind Sie dran, auf uns zuzugehen. Vielen Dank.
Die Kollegin Luise Sommer hat das Wort für die PEV.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie uns einen Blick in die Vergangenheit wagen. Ein Antrag, wie wir ihn heute vorliegen haben, ist nichts Neues. 1972 und 1974 wurde das passive und aktive Wahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland von 21 Jahren auf 18 Jahre gesenkt. Auch heute wird dies in den verschiedensten Aktionen von unseren Jugendlichen deutlich. Als Beispiele seien genannt die Demonstration gegen das niedersächsische Polizeigesetz, die Demonstration gegen die Uploadfilter oder selbstverständlich die zahlreichen Aktionen von Fridays for Future. Ja?
Bitte schön, wenn Sie eine Zwischenfrage wünschen und Sie eine zulassen, ist es jetzt so.
Ja, geschätzte Frau Kollegin, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Zunächst möchte ich die Gelegenheit auch mal nutzen, die gute Kooperation zwischen unseren beiden Fraktionen über das gesamte Planspiel zu loben. Ich glaube, das muss an dieser Stelle auch mal erwähnt sein. Meine Frage bezieht sich darauf, dass wir ja hier die letzten Tage gemeinsam als eine Generation, die das Wahlrecht ab 16 zumindest im Planspiel nicht, aber vielleicht doch betreffen könnte, länger darüber diskutiert haben. Und deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie damit mir übereinstimmen, und ich glaube, das tun Sie, dass wenn wir heute gemeinsam, auch mit Hinblick auf die Oppositionsfraktion, ein Wahlrecht ab 16 beschließen würden, ein starkes Signal nach ganz Deutschland setzen, dass unsere Jugendlichen eine Stimme haben, die auch gehört wird, dass sie mit abstimmen können. Stimmen Sie da nicht mit mir überein?
Definitiv. Ich habe gesagt, definitiv, da stimme ich zu. Ich glaube, dass das hier ein Zeichen sein könnte, was über das Planspiel hinaus von Interesse sein könnte. Okay. Okay, in Ordnung. Dann mache ich weiter. Also, auch Statistiken zeigen einen deutlichen Anstieg des Interesses und damit verbunden einen zukünftigen Anstieg der Wahlbeteiligung. Dies zeigt, dass, um zu lernen, wie man Verantwortung übernimmt, diese auch erst einmal zugestanden werden muss. Denn man lernt nur und wächst nur mit seinen Aufgaben. Eine Studie des Fluter-Magazins zeigt, dass diejenigen 16-Jährigen, die die Erlaubnis haben zu wählen, die wählen dürfen, überdurchschnittlich gut über Politik informiert sind. Außerdem ist auch unser Nachbarland Österreich ein großes Vorbild oder kann uns als großes Vorbild dienen. Denn nach der Senkung des Wahlalters im Jahr 2007 stieg das politische Interesse der 16- und 17-Jährigen erheblich. Zudem Reife und politisches Interesse kommen unserer Meinung nach nicht mit dem Erreichen eines bestimmten Alters, sondern das entwickelt sich höchst individuell und kann nicht verallgemeinert werden. Wir als Partei für Engagement und Verantwortung möchten, dass jeder und jede in unserer Gesellschaft diese Verantwortung übernehmen kann und auch darf. In unseren Augen ist es zudem höchst kontrovers, dass mit dieser Volljährigkeit auch automatisch ein volles Verständnis vorausgesetzt wird, weil das müssen andere Wähler schließlich auch nicht erfüllen. Ja, also zusammengefasst, lasst uns mehr Demokratie wagen. Jüngere Menschen haben ein Recht darauf, am demokratischen Dialog beteiligt zu werden, denn schließlich sind die Entscheidungen, die wir heute treffen, ihre Zukunft für morgen. Schön.
Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der Bewahrungspartei der Kollege Mario Pawitz.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Zu Beginn möchte ich gerne eine Frage in die Runde der Regierungsfraktionen werfen. Wo wünschen Sie sich, dass Ihre Kinder hingehen, wenn sie Probleme haben? Richtig, zu Ihnen, Ihren Eltern. Familie gibt Kraft und Halt. Familie ist der Zufluchtsort und stetige Begleiter. Und dieser Begleiter muss gefördert und unterstützt werden. Und dafür stehen wir als BP.
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?
Ich gestatte keine Zwischenfragen. Welches Mittel ist zur Gewährleistung dieser sozialen Förderung geeigneter als das Familienwahlrecht? Unser Kompromiss an die Regierungsfraktionen, meine Damen und Herren. Es muss klar sein, dass Kinder so früh wie möglich an Politik herangeführt werden. Dies bitte schön, aber doch erst, wenn, um es metaphorisch auszudrücken, die Blüte Wasser bekommt. Das heißt, nur durch genügend präsente Erfahrung, ausreichendes, auch gerne kritisches Urteilsvermögen kann gewährleistet sein, dass eine Person selbst in der Lage ist, an der Regierungsbildung eigenverantwortlich mitzuwirken. Dies ist ebenfalls mit dem Familienwahlrecht gewährleistet. Wie es meine Vorrednerin schon veranschaulicht hat, möchten wir damit ausdrücklich unsere Kompromissbereitschaft ausdrücken. Und es kann nicht sein, dass hier innerkoalitionäre Kompromisse vorgezogen werden, im Gegensatz zu Kompromissen, die wir eingehen wollen. Ja, mir als Vertreter der BP ist dies kein Grund, unsere Kompromisse so vehement abzulehnen und stets dagegen zu argumentieren, obwohl auch die eigenen Grundsätze darin mit verankert sind. Und daran sollte auch auf der Regierungsbank gedacht werden, meine Damen und Herren. Das Leben der Eltern ist das Buch, aus dem die Kinder lesen. Lasst uns also, meine Damen und Herren, das Buch so gestalten, dass sowohl die Eltern als metaphorische Autoren als auch die Kinder als metaphorische Leser an diesem Buch gemeinsam mitwirken. Und das ist mit dem Familienwahlrecht gewährleistet, meine Damen und Herren. Deswegen stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Vielen Dank. Okay.
Vielen Dank. Nächste Rednerin in der Debatte ist für die Gerechtigkeitspartei die Kollegin Jasmin Müller.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren.
Ich freue mich, wie stark der Zusammenhalt in unserer Koalition ist. Den Vorschlag der Oppositionsspitze, dass Eltern das Recht bekommen, ihre Kinder bei der Wahl zu vertreten, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja, ich musste auch schlucken, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Dieser Entwurf ist nicht zu akzeptieren und verletzt die Prinzipien einer Demokratie, besser gesagt unserer Demokratie.
Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage?
Nein, danke. Genau. Durch dieses Wahlrecht würde keine Gleichberechtigung mehr unter Familien herrschen. Denn Familien mit vielen Kindern bekämen einen größeren Einfluss auf unsere Politik als zum Beispiel Familien, die sich dazu entschlossen haben, nur ein Kind zu bekommen. Zudem muss man bedenken, dass es auch Familien gibt, welche keine Kinder bekommen können oder wollen. Und es gibt Familien, in denen nicht gewählt wird. Dementsprechend sind diese Kinder automatisch auch Nichtwähler bzw. Nichtwählerinnen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für mich der Interessenkonflikt zwischen Eltern und Kindern. Jeder von uns kennt mehrere Beispiele für Meinungsverschiedenheiten zwischen unseren Kindern oder auch früher schon zwischen unseren Eltern. Und wissen wir nicht alle, wer immer das letzte Wort hat? Genau, die Eltern. Dies hätte zur Folge, dass die Eltern so wählen, wie sie es für richtig hielten und nicht zwangsläufig im Interesse ihrer Kinder. Laut Artikel 38 Absatz 1 im Grundgesetz ist die Wahl geheim. Somit bestände für die Kinder keine Transparenz, wie sie vertreten werden. Ob das Wahlgeheimnis bei derartiger Bevormundung überhaupt eingehalten würde, ist eine ganz andere Frage. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, aber diese Diskussion bräuchten wir ja gar nicht führen, wenn wir der Jugend durch ein Wahlrecht ab der Vollendung des 16. Lebensjahres ohnehin die Möglichkeit zur politischen Beteiligung geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Hat sie aber noch hingekriegt. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist für die Bewahrungspartei der Kollege Dirk Schmid.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf der Regierung zeigt nur eins: die Sturheit und Kritikunfähigkeit in diesen Reihen. Unsere Fraktion stimmt durchaus zu.
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?
Mit dieser Regierung ist kein konstruktiver Diskurs möglich. Deshalb nein. Unsere Fraktion stimmt zu, dass wir die Stimmen der Familien und der jungen Generation stärker hören müssen. Aber eine Senkung des Wahlalters auf 16 ist nicht der Weg dazu. Ein altes Ehepaar hat nach dem Vorschlag der Regierung immer noch das gleiche Stimmgewicht wie eine Familie mit egal wie vielen Kindern. Dieser Missstand muss dringend behoben werden. Hinter unserem Familienwahlrecht steckt der Gedanke, dass ein Kind am verlässlichsten durch die Menschen vertreten wird, die nach dem Grundgesetz Artikel 6 für sein Wohlbefinden verantwortlich sind, die Eltern. Diese Vertretung ist auch keinesfalls ein neuer Einfall im Zivilrecht oder auch bei der Geschäftsfähigkeit schon lange bewährt. So, und jetzt möchte ich noch einmal was zu Ihnen sagen. Im Verfassungsausschuss und wiederholt auch im Plenum hat die Regierung unseren Vorschlag fälschlicherweise als verfassungswidrig gekennzeichnet und dadurch erneut fehlende Sachkompetenz bewiesen. Der Grundsatz der Geheimwahl betrifft, und ich sage es deutlich, laut Bundesverfassungsgericht die Eltern in diesem Fall, da sie die Ausführenden des Wahlrechts sind. Also überhaupt nicht die Wahrheit, was Sie hier sagen. Vielleicht sollten Sie also zuerst recherchieren, bevor Sie uns diffamieren. Stimmen Sie unserem Antrag zu für mehr Gerechtigkeit in diesem Land zwischen Generationen für die Familien. Danke.
Vielen Dank. Wenn ein Redner gleich zu Beginn kategorisch Zwischenfragen ablehnt, dann frage ich ihn natürlich in der Debatte nicht noch ein zweites Mal. Dafür bitte ich um Verständnis. Wir fahren fort in der Debatte. Nächste Rednerin ist die Kollegin Elena Werde für die PEV.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Deutschen blicken dieses Jahr stolz auf 70 Jahre Demokratie zurück. Gemeinsam können wir mit der Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre unserer demokratischen Tradition zu neuer Entfaltung verhelfen. Es wird Zeit, der nächsten Generation die Stimme zu verleihen, die sie nicht nur fordert, sondern die ihr auch zusteht.
Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage?
Nein, danke. Erst gestern fragte ich eine Schülergruppe, alle zwischen 15 und 16 Jahren, wer denn von Ihnen das Wahlrecht ab 16 wahrnehmen würde, wenn Sie es könnten. Einstimmig, meine Damen und Herren. Ihre und unsere Forderung, Ihnen politische Teilhabe nicht zu verwehren, sondern Ihrer Stimme, die immer lauter zu werden scheint, auch parlamentarisch Gehör zu verschaffen. Das, meine Damen und Herren, ist ein Wunsch, den wir unserer zukünftigen Wählerschaft nicht abschlagen können. Eintritt in die Bundeswehr heißt politische Partizipation schon vor der Volljährigkeit. Hier stellt sich die Frage, wieso man Menschen ab 17 Jahren die Möglichkeit gibt, eine Waffe in Gebrauch zu nehmen, aber nicht die Regierung zu wählen, die über ihre Einsätze entscheidet. Der Fokus sollte auf aktiver und eigenständiger Beteiligung liegen. Wenn die Jugendlichen bereits früh mit der Verantwortung in und für die Demokratie vertraut sind und sich als Teil dessen fühlen, wird das die Wahlbeteiligung langfristig steigern. Wir begrüßen die verschiedenen Demonstrationen schon sehr, eben genannt Fridays for Future oder die Upload-Filter. Allerdings müssen wir als aufgeforderte Politik die inhaltlichen Forderungen nicht nur ernst nehmen, sondern endlich akzeptieren, dass politisches Mitwirken nicht nur auf der Straße, sondern auch im Bundestag realisiert werden muss. Lass uns der Jugend durch ein Zugeständnis ihrer Forderung nach dem Wahlrecht ab 16 Jahren deutlich symbolisieren, dass wir im Bundestag eine progressive und anpassungsfähige Politik ausüben. Die Jugend macht nicht 100% unserer Bevölkerung aus, aber 100% unserer Zukunft. Vielen Dank.
Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Nils Hemeling für die Gerechtigkeitspartei.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie auch meine Vorrednerin möchte ich an Willy Brandt erinnern, der unter dem Titel »Wir wollen mehr Demokratie wagen« zahlreiche innenpolitische Reformen zusammengefasst hat. Eine davon war das Absenken des Wahlrechts von 21 auf 18 Jahre.
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?
Nee, ich möchte dem Klamauk von der rechten Seite des Parlaments an dieser Stelle keine weitere Blumen geben. Dieses Leitmotiv, wir wollen mehr Demokratie wagen, ist heute zu einer der bekanntesten Redewendungen der deutschen Politikgeschichte geworden. Und ich denke, wir tun hier gut daran, uns daran zu erinnern, weil er uns für den nächsten Schritt motivieren kann. Wir wollen für Wahlen zum Deutschen Bundestag eine Absenkung des Mindestalters auf 16 Jahre. Die letzte Reform in dieser Frage liegt auf Bundesebene fast 50 Jahre zurück. Seitdem ist viel passiert. Der demografische Wandel lässt unsere Gesellschaft älter werden. Bei der letzten Europawahl waren mehr als ein Drittel aller Wahlberechtigten über 60 Jahre alt. Lassen Sie uns der Jugend mehr Gehör verschaffen. Lassen Sie uns den Einfluss der Erstwähler vergrößern und lassen Sie uns dafür sorgen, dass nicht mehr die Letztwähler jede Wahl entscheiden. 2007 ist das bundesweite Wahlalter in Österreich auf 16 gesenkt worden. Studien der Bertelsmann Stiftung haben gezeigt, dass sich das politische Interesse der Jugendlichen daraufhin mehr als verdoppelt hat. Und das sollte unser aller gemeinsames Ziel sein, politisches Interesse bei den Wählern der Zukunft zu fördern. Und das erreichen wir am besten, wenn wir ihnen schon früher die Möglichkeit geben, zu den Wählern der Gegenwart zu werden.
Gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Mitte des Hauses?
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, sehr geschätzter Kollege. Ich will an Ihren letzten Punkt kurz anfassen und ich glaube, dass ich spreche für die Regierungskoalition. Wahlrecht ab 16 und Familienwahlrecht sind nicht miteinander zu vergleichen. Wir wollen die Verantwortung an die Jugendlichen selber geben. Wir wollen nicht die Verantwortung an die Eltern weitergeben, die dann für ihre Kinder entschieden. Eins war eine Anmerkung zu Herrn Sprecher. Ist gut. Es geht darum, die Verantwortung auf die Kinder selber, auf die Jugendlichen ab 16 selber zu übertragen und nicht wieder auf die Eltern überzuwenden. Ich appelliere an den Verstand. Mehr Einbeziehung der Jugendlichen. Vielen Dank.
Liebe Kollegin, ich kann den Kollegen voll und ganz zustimmen. Unsere Auffassung von Engagement ist es, wenn man das wirklich selber übernimmt und wenn am Ende nicht die Eltern das Kreuz setzen. Ja? Auch hier in Deutschland haben wir in der Mehrzahl der Bundesländer auf Kommunalwahlebene und in 4 Bundesländern sogar bei Landtagswahlen das Wahlrecht ab 16, was uns zeigt, es funktioniert, wir brauchen keine Angst zu haben. Niemand von uns würde auf die Idee kommen, die rechtmäßige Zusammensetzung dieser Parlamente und Stadträte in Frage zu stellen. Genauso wie heutzutage niemand mehr die Altersabsenkung auf 18 Jahre von Willy Brandt in Frage stellt. Und so stehen wir heute hier vor dem Eindruck einer überwältigend politisierten Jugend in unserem Land und stellen fest, es ist wieder an der Zeit. Geben Sie der Jugend die Stimme, die sie verdient. Sorgen Sie dafür, dass das Wahlalter auf 16 gesenkt wird. Gehen Sie diesen mutigen nächsten Schritt. Lassen Sie uns alle gemeinsam wieder mehr Demokratie wagen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit schließe ich die Aussprache über diesen Tagesordnungspunkt. Und wir kommen jetzt zur Abstimmung über den vom Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes Artikel 38 Absatz 2 Senkung des Mindestalters für das aktive Wahlrecht bei Wahlen zum Deutschen Bundestag. Der Verfassungsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 9 den Gesetzentwurf auf Drucksache 5 anzunehmen. Dazu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Bewahrungspartei auf Drucksache 13 vor, über den wir zuerst abstimmen. Ich frage, wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das sind die Mitglieder der Bewahrungspartei. Wer stimmt dagegen? Das sind die beiden anderen Fraktionen und letzteres war die Mehrheit. Damit ist der Änderungsantrag Enthaltungen? Gibt es Enthaltungen? Bei wenigen Enthaltungen ist der Änderungsantrag abgelehnt. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen, also ohne die soeben beschlossene Änderung, zustimmen wollen, um das Handzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Bei 2 Enthaltungen, bei 3 Enthaltungen, ist der Gesetzesentwurf in zweiter Lesung von der Mehrheit des Hauses gegen die Stimmen der Bewahrungspartei angenommen. Dies ist die zweite Beratung, in der zweiten Beratung angenommen, mit der Einschränkung, da genügt die einfache Mehrheit. Das ist eine Verfassungsänderung. Zur Annahme, doch, das ist so. Sieht das Verfahren so vor? Zur Annahme eines Gesetzesentwurfs zur Änderung des Grundgesetzes in der dritten Beratung ist die Zustimmung von 2/3 der Mitglieder des Deutschen Bundestages erforderlich. Das ist in der zweiten Beratung nicht der Fall. Da genügt die einfache Mehrheit, um den Gesetzentwurf in die dritte Beratung zu bringen. Dort befinden wir uns jetzt. Normalerweise wird das Vorliegen einer Mehrheit im Bundestag mit namentlicher Abstimmung durch Abgabe von Stimmkarten ermittelt. Das Verfahren ist aber im Rahmen dieses Planspiels nicht zu realisieren und deshalb müssen wir hier im Präsidium gleich durch Augenschein feststellen, zählen werden wir auch nicht können. Einen Hammelsprung können wir auch nicht umsetzen im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten, die wir hier haben. Also wird das Präsidium gleich durch Augenschein feststellen müssen, ob wir bei der Änderung des Grundgesetzes zu einer Zweidrittelmehrheit kommen. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, in dritter Beratung sich von ihren Plätzen zu erheben.
Also aus der BP ist nur eine aufgestanden.
Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich weise darauf hin, dass Beifallsbekundungen während des Abstimmungsvorganges nicht statthaft sind. Das Präsidium, das gilt auch für Gegenbeifallsbekundungen. Das gilt leider auch für Gegenbeifallsbekundungen. Wir müssen jetzt hier feststellen, welches die Mehrheit des Hauses ist, und dazu brauchen wir jetzt volle Konzentration. Wer stimmt gegen den Gesetzentwurf?
Ja, bitte.
Vielen Dank. Wer enthält sich? Vielen Dank. Nehmen Sie wieder Platz. Wer enthält sich? So, jetzt müssen wir als Präsidium kurz beraten. Ja, wir sind zu einem deutlichen Ergebnis gekommen. Uns liegen ja hier auch die Fraktionsmitgliedszahlen vor. Das spielt keine Rolle. Es werden nur die Stimmen gezählt, die anwesend sind. Und wer sich wegen Krankheit abgemeldet hat, kann selbstverständlich nicht berücksichtigt werden. Es ist ein eindeutiges Ergebnis. Eine Zweidrittelmehrheit ist verfehlt. Damit ist der Gesetzentwurf auf Änderung des Grundgesetzes abgelehnt. Wir sind nun am Schluss unserer Tagesordnung. Die Sitzung wird jetzt geschlossen und damit endet auch das Planspiel. Jetzt gleich wird im Anschluss der Präsident des Deutschen Bundestages, Herr Dr. Wolfgang Schäuble, ein Grußwort an Sie richten. Nach einem Gruppenfoto mit dem Bundestagspräsidenten stehen für Sie vor dem Plenarsaal ein Imbiss und Getränke bereit. Um 13 Uhr geht das Programm dann weiter mit Jugend und Parlament, mit einer Podiumsdiskussion aller vier Fraktionen hier im Plenarsaal. Deshalb sage ich jetzt noch mal, die offizielle Sitzung ist geschlossen. Es folgt jetzt das Grußwort des Bundestagspräsidenten. Vielen Dank für die engagierte Debatte.
Also das geht natürlich nicht.
Meine Damen und Herren, eigentlich ist die Sitzung geschlossen, aber jetzt, wenn Sie sich erheben, dann sage ich jetzt guten Tag, herzlich willkommen. Bitte nehmen Sie Platz. Dann eröffne ich jetzt die Sitzung noch einmal für das Schlusswort des Präsidenten und weise zunächst darauf hin, dass ich den Kollegen Thomas Oppermann gerade schon, aber Sie verstehen schon, dass ich es ironisch meine. Ich habe ihn scharf gerügt, dass er hier die Sitzung dieses Parlaments ohne Krawatte geleitet hat. Also ein gewisses Mindestmaß an Formen ist jedenfalls im Präsidium notwendig. Wir werden darüber im Ältestenrat eine intensive Debatte führen. So, Dieses gesagt, möchte ich Ihnen einfach sagen, dass ich mich freue, dass Sie so intensiv an dieser Debatte teilgenommen haben, dass Sie hier sind. Wir machen das, weil wir glauben, dass die Form der repräsentativen Demokratie, also das Parlament, von einer unersetzlichen Bedeutung für die Stabilität unserer Freiheitsordnung ist. Mit all den Möglichkeiten, die wir durch die Vermehrung von Informationen haben. Informationen haben sich ja ungeheuer vermehrt. Wir haben neue Formen der Kommunikation. Und jede Gesellschaft hängt entscheidend von der Art ab, wie sie kommuniziert. Deswegen sind Veränderungen in der technischen Entwicklung in der Kommunikation, neue Medien, soziale Netzwerke, Internet und alles mit dramatischen Veränderungen für Politik und Gesellschaft verbunden, von denen wir noch gar nicht so genau wissen, niemand auf der Welt genau, wo sie hinführen. Normalerweise tun wir übrigens bei Sitzungen des Bundestages die Plätze einnehmen. Sie dürfen noch stehen. Aber solange Sie die anderen Abgeordneten nicht stören, ist es auch meine Damen und Herren, erstens mal ist das Zeigen von Transparenten. Darf ich Sie bitten, wieder Ruhe zu bewahren, damit der Präsident sein Schlusswort weitersprechen kann. Diejenigen, die sich da unten hingelegt haben, denen sage ich, wenn wir jetzt in einer ordentlichen Bundestagssitzung wären, müsste ich irgendwie dafür sorgen, dass Sie da weggehen. Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen. Ich sage allerdings, morgen Mittag um 12 Uhr muss ich hier die Sitzung des Bundestags eröffnen. Und bis dahin sollten Sie sich entfernt haben. Jetzt aber noch einmal zurück. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Zeit, wo wir ja sehen, überall, das ist ja gar nicht nur etwas Spezifisches in Deutschland, sondern wir haben überall, wo wir die westliche Demokratie haben, kritische Entwicklungen. Ich sage oft, die westliche Demokratie ist ein Stück weit unter Stress. Das Paradoxe allerdings ist, dass die meisten Menschen auf der Welt, die nicht unter den Bedingungen unserer westlichen Demokratien, also Würde des Menschen, jedes Menschen, Freiheit, Gleichheit, Toleranz, auch der Versuch ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit leben können. Das ist die Mehrzahl der Menschen und die träumen alle davon, so zu leben wie wir. Deswegen sind die Diktatoren in der Welt überall hochnervös gegenüber solchen Regungen. Damit die freiheitliche Demokratie und Toleranz und der Schutz der Würde jedes Menschen in dieser Welt des 21. Jahrhunderts eine Chance haben, müssen wir, die wir das unglaubliche Privileg haben, in einer solchen Ordnung zu leben, diese Ordnung wertschätzen. Und wir müssen zeigen, dass sie besser funktioniert. Dazu haben Sie mit Ihrem Engagement für diesen Tag Jugend und Parlament einen wichtigen Beitrag geleistet. Ich vermute auch, dass die allermeisten von Ihnen sich politisch interessieren, engagiert sind. Sonst würde ich Ihnen raten, das zu tun. Die Demokratie lebt vom Engagement der Menschen. Sie ist die Chance, aber die Chance ist auch eine Verpflichtung. In diesem Sinne herzlichen Dank, wünsche Ihnen eine gute Zukunft und schließe die Sitzung mit dem Schlusswort des Präsidenten.